Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mit einem Thema beschäftige, was sehr gruselig ist, denn ich grusel mich gerne und da ich mich andererseits auch nicht gerne allein grusel, habe ich mir einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich den guten Lennox. Hallo Lennox.
Hallo Gregor, grüß dich.
Lennox, du bist ja Horrorautor.
Ne? Genau.
Nicht nur, also Horror, du hast ja das legendäre Necrolog, die Chronik des Grauens geschrieben.
Ne? Genau.
Das ich mir als E-Book im Sales gekauft habe, das kann ich dir gleich sagen. Ich habe es mir im Sale gekauft. Ich hoffe, es ist okay.
Ich weiß, ich habe deinen Tweet dazu gesehen. hab's gekauft, oder so.
Ja, ich hab's gekauft, ich hab's immer noch nicht gelesen, aber mach mir ein Hörbuch davon, dann können wir drüber reden.
Weißt du? Ja, bin ich auch tatsächlich am Überlegen. Das ist nämlich die Standard-Männerausrede auf jeder Con.
Gibt's da ein Hörbuch
von? Deswegen spreche ich auch immer die Frauen zuerst an, weil die lesen tatsächlich. Und die Männer immer nur, nee, ich gucke Fußball und ich gucke Serien. Und aber wenn es ein Hörbuch geben würde.
Ja, du hast doch das Equipment, denn man kann dich ja nicht nur beziehungsweise dein Buch lesen, man kann dich auch hören, nämlich im Where's the Light Podcast, dem Millennium Podcast, den du mit dem Christian zusammen machst, wo es um die eine der erfolgreicheren Spin-offs von Akte X ging, immerhin lief sie 3 Jahre, Millennium.
Genau, mit Lance Henriksen, mit dem wir super gerne mal einen Podcast machen würden, aber natürlich redet er nicht mit uns.
Es ist aber trotzdem, hast du aktuelle Fotos von ihm gesehen, die haben mich ein bisschen traurig gemacht.
Ja, aber das ist ja immer so, finde ich, ne?
Ja, das ist jetzt doch sehr nachgealtert irgendwie, oder?
Ja.
Naja, auf jeden Fall, wir beide haben uns hier zusammengekabelt, weil ich wollte mal mit dir so ein bisschen mit dem Experten auf dem Gebiet über das Thema Faszination Horror beziehungsweise Horrorfilme in Anführungszeichen so ein bisschen sprechen. Denn es ist so, Horrorfilme sind so ein Ding, also ja, wirklich Filme im Prinzip, die mich so mein Leben lang begleitet haben und die so mit zu Komödien wahrscheinlich zusammen so das Genre sind, das ich so mit am liebsten immer wieder und auch so am meisten geguckt habe.
Echt cool.
Ja, ja. Wie ist das bei dir so?
Also bis auf die Komödien auch. Also ich habe irgendwie immer Horrorfilme geguckt und so. Fand die immer geil und und guck die bis heute tatsächlich. Also da ist es tatsächlich auch so, ich sag ja bei allen anderen Sachen immer so, das ist mir zu anspruchsvoll, ich habe immer 1000 Gründe, warum ich das nicht gucke. Ja. Aber bei Horror gucke ich tatsächlich auch den letzten Scheiß. Mhm. Also muss ich ehrlich sagen, weil ich das ist wirklich diese Genre-Liebe, weißt du? Das kannst du keinem erklären, warum.
Ne? Ja, ich habe darüber auch nachgedacht. Ich weiß noch so in meiner Sozialisierung, dass ich glaube, da meine Mutter so ein bisschen mit reinspielt, weil meine Mutter das ist so eine Kindheitserinnerung, die ich habe, so alte, die Christopher Lee Graf Dracula-Filme damals sehr gerne gesehen hat. Und so überhaupt so Gruselgeschichten, so an The Fog kann ich mich so ganz nebelig erinnern, weißt du, auch Weinnebel, aber so, dass sie sowas geguckt hat, so gruselige Geistergeschichten und Christopher Lee als Vampir. Ne, das sind so Sachen so aus frühester Kindheit an, dass ich da auch mal so mal ein Auge riskiert habe und so, bevor ich mich dann mit 87, 88 vor Alf hinterm Stuhl versteckt habe, weil ich den so gruselig fand. Das ist eine andere traurige Geschichte. Und dann ist man ja auch so, unsere Generation, na, du bist ja jünger als ich, aber meine Generation mit Ghostbusters halt aufgewachsen.
Hallo, Ghostbusters habe ich auch gesehen. Also,
du hast auch höchstens die N90er-Version gesehen, als du geboren wurdest halt.
Ich sag nichts dazu. Ich bin ja hinter einer Maske. Deswegen sage ich überhaupt nichts zu meinem Alter oder irgendwas. Genau. Aber ich habe tatsächlich Ghostbusters auch mal im Kino gesehen irgendwann. Also, und diese Anfangsszene in dieser Bibliothek, das finde ich, ist, der Film ist, glaube ich, ab 12. Mhm. Ne? Aber das war schon scary.
Ja.
Also, und das Geile war, ich habe das sogar mit jemandem, damals gab es noch ein Buch zum Film, ne? Und ich glaube, das Buch zum Film von Ghostbusters wurde sogar von Holbein geschrieben oder
das
so.
Das kann sein, ja.
Und ich glaube, der hat ja auch so eine Anspielung, weil irgendeiner hat das mal getwittert. Der hat so eine Anspielung gemacht auf John Sinclair oder sowas, wo dann Venkman irgendwas erzählt mit, ja, ich habe da so ein, wir können mal bei John Sinclair vorbeigucken. Wer ist das? Ja, das ist so ein Kumpel von mir aus London oder so. Mhm. Dann hat er da so reingemogelt, was ich voll geil finde. Heute gibt es ja nicht mehr so Taschenbücher zu so
nee,
eben eigentlich, das, ne? Nee,
glaube ich
auch. Damals war das ja so Klassiker, ne?
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, das war bei mir halt so, also einmal so durch Mutter quasi so ein bisschen da geprägt. Und dann weiß ich noch, dass ich dann später, so als ich so älter wurde, so die ersten, in Anführungszeichen, Filme, die so ein bisschen härter waren, dass ich die so heimlich gucken musste. Weißt du, habe ich viel Zeit bei meiner Großmutter verbracht und da so mit 10, 11, 12 so in dem Dreh. Und warum durfte ich das da nicht so gucken? Da musste ich das so heimlich nachts gucken. Da weiß ich, dass ich Filme wie Stephen Kings S oder Friedhof der Kuscheltiere, also die Stephen King Brigade quasi, quasi so heimlich im Dunkeln quasi im Wohnzimmer gesehen habe, wenn die Oma geschlafen hat, als das so am Fernsehen ausgestrahlt. Und das hat der Sache natürlich noch einen zusätzlichen Touch gegeben, das Verboten.
Total. Ne? Ja, absolut, absolut. Ich bin ja tatsächlich ohne Fernseher aufgewachsen. So. Ich bin in so einer Familie aufgewachsen, die der Meinung waren, Fernsehen, das ist nicht so gut und so. Deswegen war das alles so schwierig. Und da war das natürlich dann super spannend, sowieso. Und ich habe dann irgendwann angefangen, aber da sind dann in der Schule so VHS-Kassetten rumgegangen von so Horrorfilmen. Ja. Jetzt konnte ich die aber nicht gucken, weil ich natürlich weder einen Fernseher noch einen Videorekorder hatte. Und da habe ich immer den Leuten gepitcht, wie geil der Film ist, weil ich da irgendwie von gelesen hatte. Ich hatte keine Ahnung, nie gesehen. Hab denen dann immer glühend erzählt, wie geil Tanz der Teufel ist oder sowas.
Oh, ja. Ne?
Und hatte keine Ahnung. Ich habe es halt nur irgendwo gelesen und dann waren die alle so angefixt, dass dann irgendwie, das musste dann schnell gehen, weil du musstest morgen die Kassette schon wieder weitergeben. Ne? Dann musstest du irgendwen finden, der jetzt, wo die Eltern nicht da waren, wo irgendwie ein Videorekorder da war und am besten noch ein zweiter Videorekorder. Ja. Ich habe dann immer darauf gedrängt, die brauchen noch, red mit deinen Nachbarn, ist scheißegal, wir brauchen unbedingt jetzt, ist total wichtig für den Fortbestand der Menschheit.
Und ein Skatkabel,
ganz genau. Und wir müssen jetzt diesen Film, weil wir kriegen dann, der ist beschlagnahmt, ja, Tanz der Teufel und so, das ist total. Und dann war ich immer so dieser Experte, ich wusste immer, das ist alles beschlagnahmt, kriegt man nicht oder so. Und jetzt, ich habe den Leuten erklärt, das ist jetzt pures Gold, auch wenn es schwarz aussieht in eurer Hand und 84 Mal kopiert wurde. Und da haben wir so Dinger geguckt wie Zombie hing am Glockenseil.
Ein Zombie hing am Glockenseil.
Genau, ne? Ja. Ich habe gerade da liegen, bei mir da drüben, habe ich vom Kumpel ausgeliehen, die Foltermühle der gefangenen Frauen. Ist auch so ein geiler Titel, ne?
Das waren die besten Titel auf jeden Fall.
Das war das Geile. Heute machen die das ja nicht mehr. Heute machen die ja so, wir nehmen einfach den Originaltitel.
Genau.
Und wenn der zu kompliziert ist, dann denkt man uns einen anderen englischen Titel aus. Ne?
Oder im Zweifelsfall nennen wir es Resurrection oder so, weißt du?
Genau. Ne?
Oder irgendwie sowas, so einen generischen Begriff dann halt irgendwie. Oder wir nennen es nicht Taken, wir nennen es 69 Hours. Weißt du, was noch naheliegend ist? Nee, aber das war dann halt wirklich so, dann so heimlich diese Stephen King Gruselfilme geguckt, die ja, sowas wie Friedhof der Kuscheltiere und es ist ja bis heute so prägend gewesen halt, ne? Die Angst vor Clowns, ne? Weil du weißt er lacht nicht hinter dem Make-up eigentlich, diese Urangst vor Clowns oder überhaupt das Thema Tod dann durch Friedhof der Kuscheltiere. Und dann, als man dann so genau in dem Alter dann so 12, 13 war, und dann ging das genauso los, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Da hat man dann halt mit seinem Skatkabel, mit den zwei Videorekordern von Freund zu Freund gelaufen und hat dann gesagt, wie ist auf Longplay? Wie ist es? Das heißt, Longplay passt mehr drauf, aber ist die Qualität ja noch schlechter nach der 45. Kopie von Tanz der Teufel und so halt. Ne?
Da waren die halt irgendwann schwarz-weiß. Ne?
Ja, aber das waren bei uns allen wahrscheinlich dieselben Filme. Das waren
wahrscheinlich, weil es dieselbe Kassette, die.
Ja, das war dieselbe Kassette wahrscheinlich. Ne? Das war Tanz der Teufel und Braindead, kann ich mich zum Beispiel noch daran erinnern.
Maniac war auch so.
Maniac, genau. Und bei Braindead diese Pudding-Szene und diese Essen-Szene hat mich irgendwie 10 Jahre, glaube ich, kein Pudding gegessen nach dieser Szene und so. Aber das war dann halt so wirklich so mit, ich weiß noch, so Kumpels Basketball gespielt und dann so, ja Leute, ich habe meine Eltern nicht, meine Mutter nicht da. Es hatte immer so einen Touch von, ja, müssen wir irgendwie organisieren und eigentlich dürfen wir nicht gucken, wo es gerade geht. Das hat es halt noch spannender gemacht,
total.
Diese ganze Sache.
Wir hatten auch mal, ich habe mal bei einem Kumpel, habe ich dann eine Kassette geguckt von, was war das, der New York Ripper.
Mhm.
Der ist bis heute beschlagnahmt in der ungeschnittenen Fassung oder so. Der ist aber auch wirklich krass irgendwie. Ja. Der hat schon so ein paar krasse Szenen. Wobei ich finde, ich habe ihn mir jetzt nochmal aus Amerika geholt und finde ihn, der ist so drüber, der ist auch irgendwie lustig. Also die können das nicht ernst meinen. Weißt du, wenn du so einen Killer hast, der in so einer Donald Duck Stimme dann irgendwie so quack, 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 quack und so da so ankommt, das können die nicht ernst meinen. Aber es gibt halt so Szenen, es werden halt ständig Frauen aufgeschlitzt. Du hast eigentlich nur nackte Frauen in diesem ganzen Film. Da werden irgendwie Brustwarzen und Augen durchgeschnitten mit Rasierklingen und so. Also das ist einfach schon der hoch 100. Und das haben wir dann geguckt im Keller. Und die Mutter von meinem Kumpel, die war halt die ganze Zeit oben im Wohnzimmer. Und wir haben halt immer Sorge gehabt, dass die jetzt runterkommt. Weil egal, ja, zu welcher Szene die in den Film gekommen wäre, ja, wir hätten halt nie erzählen können, das war jetzt Alf oder
es
so.
War, ne? Es war schwer zu erklären. Ja, stimmt. Oh, das kann ja auch noch das Umschalten oder so. Ne?
Ja,
im, genau, letzten Moment oder irgendwie. Du hast gedacht, oh, hoffentlich erwische ich ein Standbild, das uns nicht ganz so schlecht aussieht.
Genau.
Ne? Oder es waren manche Sachen dabei, wo man gesagt hat, im Zweifelsfall sage ich, ich gucke ein Porno. Das wäre nicht ganz so unangenehm.
Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Das, ja, ja, nicht ganz so. Dann wäre so, ah, ja, ja, okay. Sie sind jetzt in dem Alter. Aber das war halt hier irgendwie, das war ganz schlimm. Also meine Eltern haben sich auch total Sorgen gemacht tatsächlich. Also die, dass ich da so Sachen gucke, die fanden das gar nicht gut.
Ja, ich habe da wie gesagt immer so ein bisschen dann von der mütterlichen Seite so ein bisschen den Support dafür gehabt. Und dann irgendwann bist du halt ein bisschen älter geworden. Und dann hast du halt, dann hast du halt auch gemerkt, dass die Zeit sich sehr schnell ändert. Diese Horrorzeit der 80er Jahre, wo auch diese ganzen Slasher-Filme so in waren.
Ja.
Und hier der Killer, das hat sich ja auch alles gewandelt. Und wenn ich mir heute diese Filme angucke, die früher mal auf Index indiziert waren, viele sind es ja heute nicht mehr und sind heute ab 16 ja, frei und laufen auf Tele 5, dann denke, ja, ich, ja, mir, eine Walking Dead-Folge ist heutzutage härter als das, was damals gezeigt wurde, weil es ja auch so überzeichnet, so überspitzt, fast schon comichaft gewesen ist.
Also bei Tanz, ja, der Teufel zum Beispiel, das ist ja gar nicht. Also das, ja, ist, das ist. Aber so ein Maniac ist immer noch irgendwie krass, so, weil der ist heute auch, kriegst du ja heute auch ungeschnitten bei Mediamarkt. Also der läuft da, glaube ich, sogar bei Netflix.
Ja, ja.
Genau, ne, ungeschnitten, was total cool ist. Also was mich
voll, ja, freut, natürlich, trotz alledem waren das natürlich auch noch Sachen, die, weißt du, es waren genau die richtigen Sachen für die Adoleszenz, die man halt gehabt hat.
Ja.
Ne? Man hatte immer diesen permanenten Thrill, einmal, ne, ich soll es ja nicht gucken, das verboten, ich soll nicht erwischt werden. Genau. Dann gab es ja auch da immer so diese, weißt du, die dümmlichen Teenager, ne, erste Sexerfahrung und so. Und dann denk an Tanz der Teufel, ihr denkt heute immer noch, wenn ich das mit Kumpels das Evil Dead Spiel spiele, bevor sie uns die Server wieder abschalten nach 6 Monaten, dann sagt auch immer einer, Vergewaltigungsbaum links, Vergewaltigungsbaum, ja, genau, rechts.
Oh, und ja, so. das war die berühmte Szene, wo die Frau da im, ja, Wald war. Genau, genau.
Aber das war ein Kulturschock. Also das war wirklich ein Schock damals, diese Szene.
Aber das fand ich zum, ja, Beispiel auch ein typisches Beispiel für richtig geilen Horror, weil du siehst ja eigentlich nichts. Mhm. Aber
das geht so in deinem Kopf.
Ja. Genau, es geht in deinem Kopf und das ist so eine fiese Idee in deinem Kopf, und das, finde ich, macht Horror halt aus, ne? Eigentlich, ja, guter Horror, ne?
Das ist auch am besten. Also früher hatte ich auch so eine Liebe zu so Splatter-Sachen, so Brain Dead und dann auch so hier der hintere Teil von From Dusk Till Dawn und solche Geschichten, mhm, und so. Aber je älter ich wurde, deshalb muss ich sagen, was ich viel gruseliger finde, ist sowas halt wie Friedhof der Kuscheltiere oder so. Alles sowas, was so einen realistischen Touch mit dem Tod und Wiederkehr und so. Das ja, finde ich immer viel krasser als irgendwie der 48. Jason oder so, weißt du, oder Michael Myers oder solche Geschichten halt.
Ne? Ja, wäre so Fun. Dinge,
ja, es wurde dazu, also es wurde aus,
ja,
die haben,
ja,
irgendwann auch gemerkt, ah ja, Mensch, wir können nicht immer dasselbe, wir müssen das sehr irgendwann ein bisschen überzeichnen und der Zeit anpassen. Das siehst du sehr stark bei Freddy Krüger, der so ab dem 3., 4. Film eigentlich nur noch der MTV-Sprüche-Clown gewesen ist halt irgendwann halt, ja, ne? Und mehr so, ne, willkommen zur besten Sendezeit, Kinder. Und so, weißt du, das war natürlich auch angepasst an die Zeit und das waren die Zeiten so Ende der 80er oder Mitte, Ende der 80er, wo dieses Publikum auch angefangen hat, den Killer anzufeuern. Und nicht mehr den mit den Opfern mitzufiebern,
also, wie sie da rauskommen. Also das fing ja alles an, so in so 1980 rum im Grunde, also mit diesem, wir haben jetzt richtig die Splatter-Effekte. Mhm. Es gab immer diese, sag mal, diese großen Dinger wie der Exorzist zum Beispiel.
Ja, genau.
Da gab es dann so ganz große Kinosachen, die hatten dann richtig Hammer-Effekte. Das war aber doch eher die Ausnahme. Und dann gab es plötzlich so mit Tom Savini, gab es irgendwie so, ja, einen Special-Effect-Guru, der dann für Dawn of the Dead damals und für Freitag der 13. Genau. die Effekte gemacht haben. Und dann waren so Typen, waren eigentlich wichtiger als alles andere. Tom Savini war plötzlich ein Star.
Absolut.
Und ich habe jetzt mal so ein Buch gelesen von Richard Layman. Das ist auch so ein Horrorautor, so aus der Stephen King, so 80er-Jahre-Generation. Der ist aber schon in den 80ern tatsächlich verstorben. Und der hat mal ein Buch geschrieben, das nennt sich, ich glaube, Late Show heißt das bei uns. Und da geht es halt um so ein Mädel, die will unbedingt Special Effect Star werden, also so Special Effect Make-up Star werden. Und das ist echt so eine Sache, dass du wolltest nicht Influencer werden wie heute, weil das, ja, gab's damals nicht. Und du wolltest auch nicht irgendwas anderes werden. Das Coolste Anfang der 80er war so ein Special Make-up Star wie Tom Savini. Da warst du so der Typ, der die Mädels
Tom
kriegt.
Tom Savini
und so. Du wolltest Tom Savini sein. Mhm. Ne, für alle, die es jetzt, Tom Savini ist ja aus From Dusk Till Dawn.
Sex Machine.
Sex Machine, genau ne? Mhm. Und der ist einfach auch eine coole Socke.
Ey, kennst du die Story mit dem Stunt im ersten Freitag der 13. Film, dass das Mädel, die hatten so wenig Geld, dass es kein Stunt-Girl hatten für das Mädel, was durch die Scheibe springt. Und
das war Tom Savini.
Genau, die Schauspielerin hat sich nicht getraut und hat zum Savini ein Kleid angezogen, eine Perücke und ist durch die Scheibe gejumpt.
Ja, aber das ist, glaube ich, normal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie Beste. Viele Effektleute und wie viele Stuntmen schon Frauenklamotten anhatten. Das ist, glaube ich, auch so ein Standard.
Ganz ehrlich, man muss es auch tragen können halt, ne?
Ja, Tom Savini konnte halt.
Ja, definitiv. Nein, das spielte damit rein. Halt auch
den so Manic hat er sich halt den Kopf weggeschossen. Ne? Da war ja nur deswegen der Liebhaber von diesem Pärchen im Auto, weil er von sich so einen Latexkopf hatte, der so total realistisch aussieht. Und dann ist er irgendwie gesagt, ja, den können wir jetzt mit der Schrotflinte wegballern oder so. Und dann haben die irgendwie in New York auf einem Parkplatz mit so einer doppelläufigen Schrotflinte auf diesen Kopf geschossen, haben die Schrotflinte sofort in irgendein Autokofferraum und sind weggefahren. Weil du darfst natürlich, und sie meinen auch so, bis heute sind die einzigen, die jemals in New York City eine Schrotflinte abgefeuert hätten oder so.
Da bin ich mir ganz sicher. Das ist die einzigen sind.
Da bin ich wiederum nicht ganz so sicher, aber das ist halt so die Art, wie man in den 80er Jahren Filme gedreht hat.
Ja, aber ganz ehrlich, du würdest doch auch allein einen Prop von deinem Gesicht, ich würde es allein schon machen, damit ich das danach mit nach Hause nehmen kann. Weißt du, oder ja, irgendwie, ne, allein, dass ich es auch sagen kann, ich bin im Film dabei und auch irgendwie zu sehen in irgendeiner Form. Weißt du, das ist ja auch, nee, und das hat da alles mit reingespielt. Das waren dann halt die Stars halt auch. Wie wenn wir jetzt mal in den Bereich von Slasher-Filmen gucken, klar kannst du sagen, klar gab es dann hier Psycho früher und so, aber das ging halt dann mit diesen ganzen, mit den Killern los halt, ne? Und als ich die dann alle so mal nachgeguckt hatte, so von Jason über Chucky, über Freddy und so, da ich habe die alle in irgendeiner Form alle lieb, ernsthaft absolut. Lieb, alle lieb, aber es sind auch alles 80er Jahre Figuren, ne? Da ist nichts mehr so nachgeguckt. Ich weiß, jetzt kommt man mit 90er Jahren, da kommt man mir immer mit Candyman, aber den finde ich nicht in der Klasse wie die und auch nicht sowas wie Wishmaster oder so, auch wenn ich den auch gut fand, aber da war ein Film okay und so halt. Ne?
Ja, die waren dann irgendwann sehr billig. Candyman habe ich mir tatsächlich jetzt mal irgendwie mal alle alten Candymans gekauft. Das sind, glaube ich, 3 Candymans und dann das Remake und so. Die sind alle irgendwie ganz okay. Ich finde auch diesen Tony Todd geil. Ja. Ich fand den ersten Teil auch wirklich gut.
Ja.
Ich mag auch total diese Clive Barker Kurzgeschichte, auf der das basiert. Das finde ich wirklich cool. Und ich finde, der lebt sehr von seinem Soundtrack.
Irgendwie. Ja, definitiv.
Super, ne, von Philip Glass, ne, und ist richtig, richtig geil. Aber es stimmt schon.
Ist nicht ikonisch genug, finde ich. Also für mich halt, ne?
Ich finde, das Problem, was Candyman hat, ist tatsächlich, ich finde, da steckt ein bisschen zu viel drin. Das ist halt so eine, das ist ja so dieses, du hast diesen Spiegel, wo du reinguckst und sagst dreimal Candyman. Das habe ich irgendwo schon mal woanders gehört irgendwie, ne? Das ist halt diese komische Bloody Mary Story. Das ist auch alles in der Geschichte nicht drin. Und ich finde, das ist so überfrachtet. Dann ist auch diese ganze, dieses Sklaven-Geschichte, wo man ihn dann irgendwie umgebracht hat, weil er da die Liebe mit der weißen Frau hatte und er wurde dann irgendwie da mit Honig eingeschmiert und dann kamen die Bienen und jetzt ist da irgendwie der Typ, der so Süßigkeiten verteilt oder das ist alles ja, so viel Backstory.
Weißt? Ja, das stimmt und ich finde den auch okay, also es ist jetzt gerade der erste Teil ist wirklich ganz gut. Ich muss sagen, ich fand, das habe den Hype um das Remake nicht so verstanden, was vor ein paar Jahren rauskam.
Das fand ich wirklich schwach.
Ich fand es auch eher, es hat, weißt du, so ein Horrorfilm darf eins nicht tun, mich so ein bisschen langweilen, weil ich denke mir so, ich komme zu 80 Minuten, ist eine super Länge bei mir, da 80, 90 Minuten, die dürfen nicht zu lang sein.
Das ist ein Grund, warum ich Horrorfilme liebe,
ja,
weil sie unter 90 Minuten sind.
Das ist genau das. Das ist einfach auch ein Punkt. Und der hat mich ein bisschen gelangweilt an einigen Stellen. Also doch so, dass ich sage, nochmal würde ich ihn mir nicht angucken. Und wenn ich mir auf der anderen Seite angucke, das war so als ich Paramount Plus mein eigen nannte, da habe ich da nochmal die ganzen Freitag der 13. Filme durchgeguckt und, ne, und auch vieles andere. Und ich war, das ist einfach da kein Vergleich. Das ist einfach, das Ikonenhafte hat so ein bisschen gefehlt. Vielleicht sind diese Sorten von überzeichneten Killer aber auch einfach nur in den 80ern so möglich gewesen.
Nee, ich hab da eine etwas andere Theorie noch zu, und zwar, ich glaube, dass so ein Candyman Remake, genau wie das Friedhof der Kuscheltiere Remake, von Leuten gemacht wird, die, glaube ich, keine Horrorfilme machen wollen. Ich glaube, die sind eigentlich, denen ist es eigentlich peinlich.
Also meinst du, das sei eher der künstlerische
ja, Anspruch da? Ja, der wird dann immer so ein bisschen, da muss jetzt irgendwie, also, im Original Candyman war ja auch so diese ganze schwarzen, also schwarz-weiß Racist-Thema war da so drin, aber es war so ein bisschen unterschwellig da drin. Mhm. Im Neuen ist es so total aufs Auge und ich habe immer das Gefühl, diese neuen Horrorfilme, auch Friedhof der Kuscheltiere, das Remake, die wollen jetzt immer so anspruchsvolle Sachen machen irgendwie.
Ja, also ich kann dir, also bei dem Remake von Friedhof der Kuscheltiere kann ich dir nur sagen, ich glaube, dass das Ding wurde gemacht von Leuten, die Soundstages vermieten. Und dann gesagt, hier, dann wir können doch so selber drauf drehen, weil das sieht, also dafür, dass der 20 Millionen gekostet hat, also wahrscheinlich gefühlt 20 Mal mehr als das Original, sieht ja, genau. So unfassbar nach Studio aus. Das ist echt traurig, zumal der Trailer mich da eigentlich sehr hoffnungsvoll stimmte. Aber ich bin ja auch, ich weiß, du hast ihn noch nicht gesehen, ich fand ja auch den Bloodline gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird, weißt du?
Ja? Den so Held?
Hier.
Achso, den zweiten.
Genau, ja.
Genau. Ja. Es gibt auch einen Hellraiser Bloodline.
Der ist furchtbar. Hellraiser ist übrigens auch eine gute Figur. Auch so eine Geschichte.
80er Jahre.
Ja, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei den 80ern, wo man dann angefangen hat, die Killer anzufeuern.
Also ich glaube wirklich, dass die 80er angefangen haben mit diesem, wir haben wirklich eine geile Idee, wir können jetzt diese Latex-Effekte machen. Ne? Das war ja damals alles so Foam-Latex und so. Und dann waren halt diese Handmade-Effekte, die waren ja eigentlich die Stars. Ne? Ich meine, du bist wegen Freitag der 13. bist du ja eigentlich reingegangen, weil Hitten, so irgendwie, ne?
Was?
Und dass du irgendwie Kevin Bacon irgendwie den Pfeil durch den Hals haust oder sowas, ne? Und also die Effekte halt, ne? Und dann war immer die Frage, wie haben die das gemacht? Das waren wie so Zaubertricks, ne? Und der Tom Savini hat auch so ein Buch rausgebracht, mehrere Bücher, dieses Grand Illusion oder so, wo er dann wirklich seine Zeichnungen gezeigt hat, wie das alles so funktioniert. Und das war halt so dieses, alle waren so Experten und so Zeitungen wie Fangoria damals, ich weiß gar nicht, ob es die heute eigentlich noch gibt. Also wenn nur in den USA, bei uns gab es das ja auch mal kurz. Aber das waren halt so Dinger, wo immer so erklärt wurde, wie das alles geht und der geile Effekt und so. Ne? Und haben sich alle darüber aufgeregt, wenn dann im Freitag der 13. Teil sowieso, dass nachher alles fehlte oder so, weil die MPAA das alles rausgeschnitten hat.
Oh ja, stimmt. Das war das Schnittmassaker auf der anderen Ebene in den 80er, 90er Jahren. Ja gut, es ging einher mit dem Erfolg, mit dem Aufkommen der Videotheken. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Man musste nicht mehr zwingend in die Kinos gehen. Man hat sich die Filme aus den Videotheken geholt oder die Bänder sind von Generation zu Generation, wurde nur ein Videoband geboren, was dann auf Longplay so oft verteilt wurde. Ne? Das ist wie bei The Ring. Wir hatten alle dieselben Fehler in den Dateien, in den Bändern halt. Ne?
Ja, genau.
Und überall dieselben Flecken und dieselben Risse und so, weißt du.
Ja, ja.
Das ist wie bei The Ring so ein bisschen. Ja, aber das spielt damit rein. Ich glaube also ganz klar, der Aufstieg der Videotheken in den 80ern, der Heimkinomarkt, der war.
Und der Aufschrei, der dann damit einherkam. Ja, ne? Weil das war ja der Untergang des Abendlandes. Das ist ja heute so wie sagen wir mal Social Media oder also Threads oder so.
Ich hörte davon.
Ja, Threads heißt doch irgendwie Bedrohung, ne?
Ja.
Wie war das?
Ja, ich hörte davon, gerüchteweise. Nee, es ist ja auch noch eine Zeit, weißt du, ich in meinem gesegneten Alter komme ich ja noch aus der Zeit, aus einer langen vergessenen Zeit, wo medial für Verbrechen sogenannten Schockrockern Schuld gegeben wurde, sei es Alice Cooper, sei es Marilyn Manson, sei es Ozzy Osbourne, wenn wir noch weiter zurückgucken, wo man noch gesagt hat, die verderben unsere Jugend, das ist ja heute auch, gibt's heutzutage noch die Diskussion um irgendeinen Musikstar, der die Jugend verdirbt. Also abseits vielleicht bei der einen oder anderen Hip-Hop-Sache, was aber auch nicht mehr so ist wie vor ein paar Jahren. Machen wir uns mal keine Illusion. Aber das, wo man noch an realen Verbrechen gesagt hat, hier, da war Mechanical Animal dran schuld, ne, das Manson-Album, oder da hat hier Alice Cooper Poison, hat er einmal zu oft Poison gesungen und so. Das ist ja auch alles nicht mehr. Und Horrorfilme waren da, ja, klar. Das ist wie in Scream so schön persifliert mit, ne, sie schaffen keine Psychopathen, sie machen vielleicht Psychopathen etwas kreativ. Ein Satz, genau. Der ja rausgeschnitten wurde in der deutschen Synchronisation oder auch entfernt. Der ist in vielen Versionen nicht dabei mit dieser
Satz. Okay. Ne?
Und und dann war sowas wie Scream, der sich dieser Metaebene der Horrorfilme auch bewusst gewesen ist und damit gespielt hat. Ne? Und da habe ich mich total abgeholt gefühlt. Weißt du, heutzutage gucken Leute Trash-TV, weil man sich ja auch so ein Stück weit überlegen fühlt den Leuten, die man da sieht. Und bei Horrorfilmen gibt's ja häufig so die dummen Teenager, ne? So die Klischee-Teenies, die dann so, jeder hat dann so seinen Charakter und so, die sind alle sehr, sehr abzählbar, was die sind. Und man denkt dann so, ja, trennt euch, das ist noch eine bessere Idee, ne? Ja, nein, geht nach oben. Es ist sicher einfacher, wenn ihr von oben flieht. Weißt du, und so. Und dann hat man immer so dieses, jetzt ist doch nicht wahr, wie kann man so dumm sein und so. Ich würde da ganz anders handeln und so halt, ne? Machen wir uns nichts vor. Mich findest du in Duldungsstarre auf dem Boden, wenn's hart auf hart kommt. Halt in fetaler Haltung und so, ne? Ne? Ich mach's dir nicht leicht. Ich fange sofort an, den Darm zu entleeren. Weißt du?
I'll be right back.
Nein, aber das ist, ja, aber das, ich glaube, also zumindest, ich weiß noch, wie viele, und es, das war das, auch das Tolle an so Horrorfilmen, das war bei mir so ein Gemeinschaftserlebnis mit Kumpels halt, ne? Ja. Weißt du, wie oft wir das, ich habe, glaube ich, kein Genre, vielleicht noch Komödien, aber du hast ja sonst meistens so Filme nicht immer so mit vorher gesehen, aber so mit quasi seinem Sechserträger und dann guckt man sich einen Horrorfilm an und feiert das total ab und denkt so, jetzt hat er ihm die Tröte ins Auge gestochen oder so. Ne? Das hat man gefeiert halt. Ne?
Ja, genau, und dann gab es auch mal Leute, die haben halt schon vorher die Krise bekommen, also ist noch gar nichts passiert. Ne? Mhm. Und das war dann schon direkt so super spannend. Das hat dann mal so in der Gruppe total Spaß gemacht. Irgendwie. Das war immer sehr, sehr, ja. sehr geil.
Die Reaktion, einer hat sich erschrocken und der Rest, ne, und so halt, da hast du jetzt nicht. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal, auch wenn es jetzt kein Horrorfilm, das ist jetzt vielleicht weit, das erste Mal Saw gesehen habe, weißt mhm. du? Da, also, das ist ja halt zumindest ein harter Film halt, ne?
Ja.
Und dass ich das erste Mal beim Kumpel gesehen und die beiden Kumpels, die haben den schon gesehen und ich saß dann da und die, als es dann so Richtung Ende ging, ne, wo halt, ne, das Ende mit dem, ne, jemand steht auf und so, ne, und die Musik wird so ganz manchmal, du kennst Zeug, ich spoilere dir jetzt nicht, ne, okay.
Nein.
Gott bewahre.
Können aber du, vielleicht vielen anderen. Aber
naja, ja, ist ein Spoiler. Er ist 20 Jahre alt, lebt damit. Weißt du, ich erzähle, ich habe alles gesehen. Ich habe nur Sword 2 bis 9 gesehen, nicht Teil 1. Den hebe ich mir auf. Nein, und dann, wo dieses Ende passiert, da haben die mich nur angeguckt. Und ich dachte mir, oh, bin ich vielleicht das nächste Opfer? Das wäre eine überraschende Wendung gewesen, weißt du? Und ich war mehr darüber verwirrt, dass die offensichtlich nur an meiner Reaktion interessiert waren, als an dem, was da auf dem Monitor lief. Und dann stand der da auf und ich, oh, Alter, und yes, und so, weißt du?
Wir haben ihn.
Und jetzt packen wir ihn hinten in die Latrine und walken ihn durch. Was? Nichts. Weißt du? Nein, und das sind so Sachen, die erlebst du halt mit Horrorfilm halt, ne? Oder mit Komödie nach dem sechsten Bier, ne?
Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der Faszinationsmerkmale, wenn es das Wort gibt.
Ja.
Dass man einfach, du hast halt starke Emotionen, ne? Also es ist einfach, und das ist ja halt auch wie so die Geisterbahn zu betreten, ne?
Ja.
Und dann ist halt auch so ein bisschen, bei manchen Filmen ist es halt so, boah, schaffe ich das? Traue ich mich das? Ich muss nachher noch nach Hause irgendwie von der Party, wo wir den Film gucken. Ist mir das jetzt zu viel oder nicht? Ne? Und das ist immer diese Mutprobe.
Genau,
das ist halt auch geil.
Irgendwie. Ja, und man lacht ja immer über so die Charakterisierung, gerade wenn da so jugendliche Gruppen oder überhaupt Gruppen dabei sind, dass da für jeden was dabei ist. Aber das ist natürlich auch Absicht, weil jeder hat dann eine andere Identifikationsfigur und hofft vielleicht mehr so, die, mit der er sich am nächsten fühlt, Randy, nein, der wird überleben oder so und hofft das und ist dann, oh nein, jetzt hat's den erwischt, oh, den fand ich am besten, mit dem habe ich ja am meisten Spaß als Figur. Da ist halt für jeden was dabei und somit hat jeder auch eine Möglichkeit der Identifikationsfigur. Und das ist da, glaube ich, ganz wenig. Also in Actionfilmen hast du halt den Held und den vielleicht, den er beschützen muss, wenn es hochkommt. Ne?
Genau.
Hier hast du aber eine Gruppe von Leuten, deren Überlebenschancen nicht so besonders hoch sind. Halt,
das stimmt.
Ne?
Das stimmt. Ja.
Und das, da gibt's ja auch hier, da gibt's hier Cabin in the Woods oder so ist zum Beispiel so ein Film, der das ja auch sehr hervorragend persifliert und
ist
so.
Ist ja auch wieder so ein Meta-Ding.
Ja, aber ich mag dieses Meta-Ding. Was denn mit ihrem Tod? Na, das ist nur optional. Der Tod der Jungfrau ist nur optional. Das muss nicht zwingend sein und so. Weißt du, und dann denkst dann so, yes, sie kennen die Regeln. Die Regeln. Das ist ja auch so eine Diskussion, die ich, glaube ich, nach dem Scream rauskam, glaube ich, 1000 Mal in Kneipengesprächen geführt habe. Die Regeln von Horrorfilmen. Du darfst nie sagen, du kommst gleich wieder, wenn du kommst nicht wieder und so. Eigentlich haben wir immer nur Scream nacherzählt und so, weißt du.
Aber wobei, es gibt auch so komische Regeln, wo ich glaube, die gab's nie. Also zum Beispiel, es gibt diese angebliche Regel, dass wenn du Sex hast, dann stirbst du. Die gab es, finde ich, explizit so in dem Sinne, die wurde, glaube ich, nie so ausformuliert.
Nee, aber es war meistens einher, weil Leute unmittelbar nach oder während des Koitus gefehlt wurden.
Das stimmt.
In mehrfacher Hinsicht unter Umständen. Und da das so häufig war und wahrscheinlich die Szenen sind, die du dich am meisten erinnerst, ist das, glaube ich, überrepräsentativ. Das ist wie mit den Red Shirts bei Star Trek. Weißt du, gemessen an dem Anteil der Crew in der Red Shirt sind es gar nicht so viele gewesen, die gestorben sind, aber
stimmt.
Ne, ist auch eine Signalfarbe, muss man natürlich sagen. Ne?
Ach, mich auch gefragt, tot.
Würdest du, ich würde aber andererseits, wenn ich mich mit Leuten in eine fremde Umgebung begebe, würde ich eigentlich auch darauf achten, dass alle anderen die Signalfarbe tragen, nur ich nicht.
Ne? Die werden einfach besser getroffen.
Ja, warum haben wir denn diese Kreise auf der Brust? Ach, Mensch, Jungs, macht euch mal euer hübsches Gehirn, martert euch mal nicht. Ich gehe mal da hinten auf die weite offene Fläche in der Höhle, wenn was ist, ruft mich.
Vielleicht schafft ihr noch den Werbeblock.
Vielleicht schafft ihr den Werbeblock. Ich glaube nicht. Und antwortet mir nicht, dann muss ich euch nicht als Sprechrolle bezahlen. Ja, bis dann. See you later, Alligator. Um in den frühen 90ern zu bleiben, weißt du? Oder späten 80ern. Nein, aber da ist einfach, wie man drüber redet, da so unheimlich viel auch drin, was man da mitgenommen hat halt. Und es war natürlich auch Horrorfilm und so, weißt du, so erste Dating-Erfahrung und so. Ne? Da bist du ja nicht hin und hast gesagt, Basic Instinct, mal sehen, wie der Abend läuft. Ne?
Ja.
Sondern du hast dann gesagt, oh, wenn sie sich gruselt, im besten Fall hat sie sich an dich gekuschelt und im schlimmsten Fall du an sie. Das ist mir auch schon passiert. Ich war mal mit einem Mädel in einem Kino und der Film war so krass, dass die war total hart drauf und hat nicht mit der Wimper gezuckt und ich fand das, den Ton, das war so laut, dass ich gesagt habe, boah, hoffentlich ist das gleich vorbei. Gesagt, aber ich werd nicht weinen als normal. Weißt du, komm mal raus. Hattest du eigentlich schon weiße Haare, als wir hier reingegangen? Was? Was? Nein, aber wirklich die, weißt du, ich glaube, das war das Remake von Blair Witch Project. Weißt du, was so eine unheimlich laute Soundkulisse im Wald, also im Sturm hat. Später ist das Finale in so einem Sturm und das war im Kino so abartig laut, dass ich das auch so mit, wo die dann in der Hütte waren und die Hexe und das war wie so ein permanentes Kreischen und ich habe mich so unwohl dabei gefühlt, weil es mich dann wirklich gegruselt hat und die saß neben mir und hat nicht mal mit den Wimpern gezuckt. Dann hatte ich am Ende mehr Angst vor ihr als vor dem, was jetzt in dem Film passiert, weißt du? Ne? Genau. 6 Jahre eine sehr schlimme Beziehung. Aber wirklich,
ich erinnere mich da auch manchmal noch an ganz krasse Horrorfilm-Kino-Erfahrungen. Also eine war, die war mega spannend, es gab ja früher diese Schachtelkinos, ne? Mhm. Und ich war halt nie dieser Typ, weil ich immer viel jünger aussehe, als ich bin. Und dann war ich aber eh noch nicht alt genug, also sprich, ich hatte überhaupt keine Chance, in irgendeinen Film reinzukommen. Das heißt, ich habe es nie geschafft, an der Kasse ganz cool zu sagen, übrigens hier einmal Missing in Action 3 oder so. Und vergiss es. Und deswegen habe ich das immer so gemacht, ich bin dann immer in diesen Ufa-Kinos, ich wusste halt immer, welche Räume, wo die sind, ne? Mhm. Und dann habe ich halt immer für den Disney-Film mir eine Karte geholt, bin dann immer aufs Klo gegangen und bin dann halt ins falsche Kino zurückgelaufen und habe dann da den Horrorfilm geguckt. Geil. Ne? Aber da habe ich immer Sorge gehabt, dass mich denn das Personal rauswirft, weil früher gab es ja noch diese Eistante, die immer reinkam. Ne? Möchte jemand Eis? Gibt's doch hier im Kino. Und da habe ich mich immer so abgesunken, so ganz tief in meinem Sitz, dass ich sage, junger Mann, sind Sie ja schon 18? Und dann war halt auch schon, da hat der Film noch nicht angefangen und ich war schon durch. Ne?
Ja,
das hat halt tierisch geholfen.
Das kommt auch noch dazu. Da haben sie dich gekriegt mit, so schmeckt der Sommer. So
ja, genau.
Du bist sofort, weißt du, wenn einer singt, kannst einfach nicht sitzen bleiben. Du musst dann sofort mit in den Chorus, ne? Das wär meine große Schwachstelle, weißt du, ne? Mich kriegt man mit so einem Musical, mit dem Anfang von irgendwie Starlight Express oder so, fange ich sofort an einzusteigen und so. Ah, da ist er. Seine einzige Schwachstelle. Ja,
jetzt raus hier.
Er kann beim Buffy Musical einfach nicht sitzen bleiben, weißt du, seine einzige Schwachstelle im Leben. Nein, aber das hatte ich mit Kino tatsächlich dann erst wirklich später im Erwachsenenalter, so in so Horrorfilmen und so, weil hier so, weißt du, so Kleinstadtkino, da ist hier bei uns außer die Mainstream-Großen, also jetzt weiß ich nicht, hier die großen Kinofilme, da ist wenig so spezifischere Horror-Sachen gelaufen. Da musste man schon so weiter wegfahren und so halt. Ne? Deshalb war es doch sehr auf dem Heimkinomarkt. Und die jetzige Zeit, wo ich vieles im Stream gucken kann und so, das ist dann natürlich viel, viel eher für mich gemacht halt und so. Ne? Und
aber im Stream ist es halt nicht so spannend, ne? Oder das Problem, was ich halt habe, was heißt Problem? Aber ich finde, es gab mal eine Zeit, da war es schwer, an die Sachen ranzukommen. Ja. Und das ist heute so einfach.
Das nimmt einem viel, ne?
Das nimmt einem total viel, ne? Mhm. Ich hab mal so Zeiten gehabt, da wollte ich von Dario Argento irgendeinen Film sehen, ne? Ich weiß nicht mehr. Und dann gab es irgendwie so einen Typ, der dann völlig illegal in Amerika irgendwie so VHS-Kopien gezogen hat von japanischen Laserdiscs und hat die einfach für $10 verschickt oder so, ne? Und dann hast du aber auf dem Postweg irgendwie 6 Wochen gebraucht, weil du natürlich das billigste Shipping genommen hast. Das war dann erstmal auf dem Schiff oder so. Und ich weiß noch, wie ich von der Schule gekommen bin und mal jeden Tag geguckt habe im Briefkasten, boah, ist die Videokassette da, ne? Und dann war irgendwann mal eine Videokassette da und dann habe ich dann erst gerafft, dass die aber gar nicht läuft.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das hatte ich auch. Sowas hatte ich auch mal. Hab ich auch was bestellt und dann lief es gar nicht, lief es hier nicht auf den Videorekordern hier.
Genau.
Ja, da habe ich viel über das VHS-System Europas
so gelernt. Ich hätte Radio- und Fernsehtechniker werden können.
Das war aber so, weißt du. Und weil der Bezug, das war ja dann wie so ein Goldschatz, den man bekommen hat und so halt. Ne? Und war schwer ranzukriegen. Es war ja früher auch zu VHS-Zeiten, gab es ja gefühlt auch nur 16er-Filme. Als dann DVDs kamen, tauchten auf einmal überall so diese 18er-DVDs auf. Und da war es ja auch viel einfacher, die zu kaufen und so, ne? Und jetzt ärgert es mich manchmal, wenn ich mir ansehe, was ich früher für Filme getan habe. Und jetzt kann ich die auf Tele 5 um 20.15 Uhr Uncut sehen, dann prangere ich wirklich die Entkriminalisierung meiner Jugend an. Weißt du? Ne? Das ist furchtbar. Das ist wirklich, da denke ich mir so, ja, weißt du was, ich bin
so viel dafür gearbeitet.
Mit dem Fahrrad durch 6 Zeitzonen bin ich, durch 18 Meter hohen Schnee, um in 20 Meter hohen Schnee zu fallen. Weißt du, gefahren und jetzt muss ich nur einen Fernseher anmachen und Tele 5 und kann um 20.15 Uhr, jetzt vielleicht nicht mehr, aber kann ja irgendwie Evil Dead oder irgendwie sowas gucken halt.
Ja.
Ne? Das ist,
das hatte ich mal mit Hellraiser. Ich wohne ja in der Nähe von Köln. Mhm. Und dann habe ich, da gab es irgend so ein Kino, die hatten Hellraiser und Hellbound als Double Feature, so ganz spät, ne? Und, ich habe mich dann auch wieder nicht getraut, da alleine hinzugehen irgendwie. Ich habe da wieder jemanden bequatscht, also wieder meinen Pitch, ne? Wie geil, der Filmgeschichte, hammergeil.
Ja.
Und hab den dazu bekommen, weil das Problem war, du kamst dann auch nicht mehr mit der Bahn da raus. Das war dann so spät, dieses Double Feature, dass das nicht ging. Ne? Und dann hab ich den dazu gekriegt, dass wir mit dem Fahrrad dahin gefahren sind. Dann sind wir irgendwie, waren völlig fertig, sind wir da angekommen. Ich bin dann im ersten Film schon fast eingeschlafen, weil ich einfach so müde war. Ne? Und dann haben wir uns dadurch diese zwei Filme und dann noch nachts irgendwann dann an so einem Freitag, also Samstagmorgen, sind wir dann da aus Hellbound dann zurückgefahren. Ich glaube, er hat auch einen Platten gehabt. Ach, und so.
Super,
und heute kriegst du den halt bei Amazon Prime oder so.
Ja.
Und dann denkst du, naja, es ist not the same.
Aber es ist schade eigentlich. Es ist so blöd sich das anhört, dass man da früher was für jagen musste. Ne? Das hat der Sache einfach nur einen zusätzlichen Kick gegeben.
Total.
Das hast du heute gar nicht. Heute, wenn ich ihn sehe, denke ich an diese, ist doch total an die schwierigeren Bezugszeiten früher.
Ja.
Und das ist total verrückt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Dabei hatte man auch so schöne Erlebnisse. Ich habe damals, als ich das erste Mal Blair Witch Project gesehen, das ist zum Beispiel ein Film, der mich sehr gegruselt hat. Da bin ich aus dem Kino rausgekommen. Der lief hier in meiner kleinen Stadt. Und als wir aus dem Kino rausgingen, gab es einen stadtweiten Stromausfall. Wirklich, also wir kamen raus. Auf einmal war es dunkel. Wir waren so 22 Uhr noch was aus dem Kino. Zack, dunkel. Und es war so eine halbe Stunde, war hier der Strom weg. Und so dann, schon gerade Auto gehabt, zum Auto so langsam vorgetastet, nach Hause gefahren. So, dann ging es auch, kam man schon wieder in den Bereich, wo es Licht gab. Aber das hat der Sache einfach noch so viel Gravitas gegeben und so halt. Ne?
Das glaube ich.
Und jetzt ist das so, du guckst und denkst so, hier der neue Schocker, hier der neue da, dann werben sie ja häufig mit so der gruseligste Film aller Zeiten und so und du denkst so, das sehe ich nicht.
Ich habe schon den Trailer gesehen und weiß das nicht.
Das, ihr habt mich doch reingelegt, da möchte ich zum Vertrieb fahren und sagen, hier stand der gruseligste Film aller Zeiten. Was jetzt? Das ist
gar nichts.
Ne? Was ist jetzt? Nur für den Kick, für den Augenblick. Ne? Weißt du? Und den hatte ich nicht. Weißt du? Und das ist schon krass. Es gab in den letzten Jahren so ein paar Filme, ich weiß jetzt gar nicht, kennst du das mit dieser Familie, die irgendwie sich nicht, die geklont war irgendwie, jetzt hätte ich mir mal einen Film vorbereiten müssen, wo es dann plötzlich eine Kopie gab von denen, ne, denen sie dann auch begegnet sind. Und das war auch dann so eine Horror, so ein Experiment und so. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich hieß das Experiment, aber ich komme jetzt nicht drauf. Aber hier zum Beispiel It Follows war zum Beispiel so ein Film.
Den fand ich gut.
Den fand ich auch sehr, sehr gut. Da habe ich dann sowas finde ich dann auch wirklich gruselig halt, ne? Also ansonsten bin ich da halt auch so Geistergeschichten immer so latent dafür zu haben. Wo ich mich komplett übersehen habe, ist alles, was mit Zombies zu tun hat. Also da hat die Walking Deadifizierung hat mich da endgültig rausgebracht, ne?
Ich glaube, davon habe ich so viel gesehen.
Ja.
Von den alten Sachen und dann hatte ich keinen Bock mehr.
Ja, also das ist so. Wofür ich einen kleinen Crush habe, ist, das ist auch sowas, das ist so für viele als Genre, ist das so wie New Metal Musik. Weißt du, ein sehr starken Kind seiner Zeit und wenn man es heute sieht, lacht man drüber. Aber ich mag so Found-Footage-Filme tatsächlich gerne. Also das fing ja so mit Blair Witch Project an und dann später gab es ja immer mehr, weißt du, so die Kamera und alles so aus Ego-Sicht und so. Und ich weiß auch, natürlich kann man das dann günstig produzieren, aber da gab es ganz, ganz tolle Sachen, ganz, ganz tolle Reihen auch und so halt, ne? Und ich mag, bin zum Beispiel ein großer Fan von Grave Encounters, ne? Ich liebe diesen Film sehr, ich finde ihn total gruselig, weil so ein Team von einer fiktiven Fernsehserie, die sich in so einem Sanatorium über Nacht einschließen lassen, dann kommen sie nicht mehr raus und so. Und ich liebe den so, dass ich jedes Mal im Vorfeld den Namen von dem Film nochmal hier gegoogelt habe, weil ich ihn jedes Mal vergesse, während ich drüber rede. Aber Grave Encounters, da gibt es zwei Filme, aber der erste ist wirklich gut. Und das ist auch so ein Film aus diesem Stilmittel. Und das, sowas finde ich dann total gruselig halt. So nachts alleine in so einem geschlossenen, in einer geschlossenen Anstalt, da ist es vorbei.
Weißt du? Ja, ich habe halt, bei so Filmen habe ich immer so Angst, dass ich dann so einen Film kriege, wo dann die 80 Minuten sehr lang werden können, wo dann einfach nichts passiert die ganze Zeit. Also der muss halt schon auch wirklich gut sein.
Der ist wirklich gut.
Den kenne ich tatsächlich nicht. Was mir dazu einfällt, ist dieser Evil Dead Trap. Kennst du den? Das ist so ein Japaner, aber auch schon aus den 80ern, glaube ich. Das ist auch so ein Filmteam in so einer Fabrik oder sowas. Und da gibt es so einen verrückten Killer, aber das ist eher so ein Monster. Aber das ist jetzt auch nicht ganz Found Footage, ist eher so ein Team. Nee, aber was ein guter Found Footage ist, fällt mir gerade ein. Hier, dieser Spanier, Wreck.
Ja, den habe ich gerade, genau, den hatte ich auch. Wreck ist super. Also gerade so die ersten zwei, drei Filme, die sind wirklich, wirklich gut. Also gerade der erste ist richtig stark. Das sind ja alles wirkliche, auch die Thailand sind ja auch beruflich wirklich das, was sie in dem Film spielen und hatten das Drehbuch immer erst an dem Tag, wo sie es gespielt haben. Also die Moderatorin dieses Fernsehsenders, das ist eine wirkliche Moderatorin und all sowas. Und die haben da wirklich mehr reagiert und so als agiert und so. Und das ist wirklich, also Wreck ist wirklich großartig. Aber da habe ich zum Beispiel unheimlich blöde geguckt, als die im dritten oder vierten Teil plötzlich mitten im Film die Perspektive wechseln und zu einem normalen Film werden. Weißt du, dieser mit der Hochzeit ist das. Ich glaube, der dritte oder vierte, glaube ich. Da fällt dann die Kamera auf den Boden und in dem Moment geht die Kamera zurück und du siehst einfach, dass es dann wirklich nur noch Schauspieler, also nur noch ein Kamerateam gewesen ist. Also einfach ein echter Film, ohne dass es aus der Sicht einer laufenden Kamera quasi war halt. Ne?
Ja, wobei ich meine, ist ja auch okay, mal so ein System oder so ein Konzept mal zu ändern. Was ich bei Rec noch eher lustig finde, ist, es gibt ja dieses amerikanische Remake, Quarantine. Und das Witzige, das ist ja quasi eins zu eins Wreck. Ich finde es auch gar nicht unbedingt schlechter, weil es ist einfach derselbe Film.
Ja.
Es ist einfach nur synchronisiert mit Bild irgendwie. Ne? Und aber dann gehen die ja total auseinander. Also dann ist dann Wreck 2 und Quarantine 2. Ich glaube, Quarantine 2 spielt auf dem Flughafen oder so. Mhm. Die haben dann so gar nichts mehr miteinander zu tun, was ich irgendwie interessant finde auf jeden Fall. Also wer auf den Wreck steht, der kann dann mit den Quarantines dann auch ähnliche Sachen. Aber ich finde auch schon Wreck 2, das die Begründung, warum das dann da passierte, da mit der Kirche da oder was auch immer.
Ja, dann wurde es.
Das war alles so ein bisschen.
Ja, das mit dem.
Ist ja oft so, wenn zu viel erklärt wird in so Filmen, ne?
Ja, du darfst es auch nicht entmystifizieren. Ja, genau. Weißt du, das ist so wie bei Star Wars. Weißt du, wir hätten die Mini-Chlorianer nicht gebraucht. Weißt du, es ist die Macht. Das war für alle 30 Millionen Jahre okay. Und dann suchen wir einfach nur mal so ein bisschen so einen kleinen, versuchen es wissenschaftlich mal zu erklären. Ja, nennen wir es Mini-Chlorianer, das schlucken sie sicher. Weißt du, und was brauchst du nicht? Also, gerade bei solchen Sachen brauche ich auch keine vernünftige, tiefenpsychologische Erklärung halt, ne? Da sind es einfach Urängste, mit denen gespielt wird, weißt du,
Dunkelheit. Ich finde, manchmal sind Horrorfilme auch gut, wenn sie ein bisschen doof sind.
Ja, das ist nicht nur die Figuren, ne? Was man ja ihnen schnell unterstellt, ne? So den, hätten ja über erlebt, wenn sie ein bisschen cleverer gewesen wären, dieses Ding mit nach oben rennen und nicht nach unten rennen und all sowas und wir trennen uns gerne, ne? Oder wir trennen uns immer, das ist immer eine gute Idee und so, ne? Aber man muss ja auch sagen, wie wäre man selber in so einer extremen Situation, weil das ist der andere Punkt, weil man spielt ja bei diesen Filmen auch so ein bisschen oder gedanklich mit und fragt sich, also ich tue es zumindest, was hätte ich in dieser Situation getan?
Naja, und doof ist ja auch wieder spannend, ne? Ja. Ich meine, weil du bist ja... Das ist ja doof, dass sie jetzt so doof sind, aber damit sind sie jetzt in dieser Situation, die halt echt doof ist, ne? Und
genau.
Es ist ja scheißegal, sie machen es ja nur gerade jetzt, ne? Und das funktioniert schon irgendwie.
Richtig. Genau. Und man kann ja auch sagen, ich muss ja vielleicht nicht der Intelligenteste sein, ich sollte vielleicht nur besser sein als die anderen.
Genau. Das ist so geht wie, ja nur darum, zu überleben und nicht das Kreuzworträtsel zu knacken.
Ne, um noch reich zu werden, bevor. Wie so eine Spielshow, die nicht endet. Nein, aber ich weiß nicht. Also bei
Running Man.
Running Man, genau. Ja, aber ich bin bei diesen Found-Footage-Filmen auch so mit so eher B-Ware, also was ja auch vieles ist, auch da echt so glücklich. Ich fand diesen VHS, fand ich ganz geil. Ich fand sogar diesen Katakomben ganz gut, der da einfach nur so unter den, hier in den
Gräbern,
genau in Frankreich, in den ganzen Katakomben unter der Stadt.
Das Poster immer geil davon.
Ja, das, ist einfach auf den Kopf gedreht.
Dieser Eiffelturm,
ne? So rot und dann diese.
Ja, ich finde allein schon krass, dass diese Stadt der Liebe auf diesem größten Friedhof irgendwie aufgebaut ist und so.
Das ist andererseits, kannst du natürlich sagen, wir wohnen alle in den Häusern von Toten. Ja, ne? Weißt du, also jetzt, so kannst du es ein bisschen gruselig erklären, weißt du? Nein, aber.
Aber so eine geile Location, das ist durchaus auch was finde ich, es gibt viele Low-Budget-Horrorfilme, der ist ja auch Low-Budget. Mhm. Die haben die ja wirklich in diesen Katakomben da gedreht, ne? Und wie auch immer die das jetzt gemacht haben. Aber
in den Pausen, wahrscheinlich, als der Wachmann immer nicht das Loch bewacht hat. Schichtwechsel.
Ja, genau, aber manche, es gibt ja so Filme, die einfach sich so eine gute Location dann zunutze machen, was dann auch gut funktioniert oder so. Ich finde, viele Horrorfilme haben das auch so, die sind dann irgendwie im Wald oder so, oder in Wildnis irgendwo, und da gibt es so ein paar Bilder, wo das, gerade so in Australien gedrehte Dinger oder sowas,
weißt du? Stimmt. Die kanadische Wälder dubeln, weißt du?
Genau, und weil du hast dann so diese Größe, du kannst dann nicht weg und oder so Wüste oder was auch immer, das ist immer geil, und dann hast du unglaublich viel Production Value, indem du einfach nur ein paar Camper und einen Killer da hinsetzt, und das ist aber dann immer noch ein geiler Film. Also das
genau.
Funktioniert irgendwie.
Ich glaube, das ist auch der Grund, auch so, warum das so gern und so viel produziert wird, weil es halt einfach verhältnismäßig kannst du es relativ günstig produzieren, ohne jetzt 100 Millionen Dollar oder so zu brauchen, sondern ganz ehrlich, selbst hier sowas wie der letzte Evil Dead Rises und so, der hat irgendwie 20 Millionen oder so gekostet. Mhm. Weißt du, also das sind ja immer noch keine Summen, mit denen andere, also fang mal an, wo die Marvel-Filme fängen wahrscheinlich nicht beim Catering bei dem Geld an.
Ja, genau.
Ne, weißt du, da fängt das Budget. Und deshalb hast du natürlich die Chance, einfach viel Geld einzuspielen für ein relativ, du hast eine breite Fanbase, das gucken viele, sei es nun mit Kumpels, weil sie sich alleine gern gruseln wollen, weil sie irgendwie ein Date haben und so, und man sagen kann, Mensch, erst gruselt es uns, dann gruseln wir uns. Weißt du?
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Und da gibt es einfach so viel Potenzial zu heben und so auf so einen richtig schönen Gruselfilm oder so einen Gruselfilm, weißt du, da können sich die meisten Leute irgendwie auch drauf committen und so. Klar gibt's auch die so Fraktionen, ich kann sowas nicht sehen und so. Es hängt halt da auch immer ab. Es gibt auch so unfassbar, so manchmal so, weißt du, so gewollte Geisterhausfilme oder so, weißt du? Wo du schon siehst, okay, die Treppe bewegt sich, okay, das catcht mich gar nicht, weißt du?
Das fand ich aber auch zum Beispiel bei Saw 2 so, dass die irgendwie, das ist alles nur Studio irgendwie. Also fand ich dann nicht so spannend irgendwie.
Ja, 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 aber bei den Saw-Filmen ist es ja auch wirklich ein Kapitel für sich halt, ne? Also,
Aber können wir ja kurz mal aufschlagen, weil vor allem wegen, was du sagst mit dem Geld. Ich habe irgendwann mal gelesen, das war so eine typisch, das hat ja Lionsgate irgendwie produziert, so ab, also die haben, glaube ich, so ein Negative Pickup gemacht, nennt man das. Das heißt, die haben das negativ gekauft irgendwie vom Original Saw und gesagt, das ist jetzt unser Film. Also die haben den nicht selber gedreht, sondern die haben den quasi vertrieben. Und dann haben die aber gesagt, so, jetzt machen wir hier Saw-Filme, einen nach dem anderen, 2, 3, 4 und so, ne? Und dann haben die aber, was ich spannend fand, immer so gesagt, wir haben so 10 Millionen Dollar Produktionskosten und 10 Millionen Dollar Werbung. Und dann haben die aber auch, und die waren dann wirklich erfolgreich. Also die liefen dann jedes scheiß Jahr Halloween, kam der nächste Saw-Film raus, ne? Immer noch mal so noch einen abgehackten Finger daneben ans Poster, dann ist irgendwie Teil 2.
So einfach, ne?
Genau. Und immer diesen geilen Tobin Bell, der diesen Killer spielt, dann immer irgendwie.
Tot seit 2, aber macht weiter, weißt du?
Ja, ja, genau. Das ist völlig egal. Macht weiter. Ja, genau, aber das ist halt das andere. Tod gibt's nicht bei Horror, ne? Untot ist so das Wort des Jahres. Nee, und dann haben die halt immer, dann haben die aber nicht das gemacht, was Hollywood macht, sondern, also nach dem Motto, oh, der war erfolgreich, hier machen wir jetzt den zweiten noch teurer und noch größer und noch cooler, sondern nee, wir machen den genauso billig.
Ja.
Und das ist aber so eine Masche, die total gut funktioniert hat und den Film, glaube ich, auch gut getan hat eigentlich. Weil oft finde ich, wenn Filme zu viel Geld haben, finde ich das gar nicht gut.
Ja, also das ist auch so. Du siehst es ihnen förmlich an halt, ne?
Ja, ja.
Ne?
Nächstes Mal so, hat es zu teuer. Nee,
lass. Ja, oder manchmal frage ich mich, da würde ich gerne mal die Belege sehen, was da abgerechnet wurde, wenn ich das Produktionsbudget, also wenn jetzt sowas hier wie die Serie hier mit Samuel L. Jackson hier, wo er Nick Fury gespielt hat, wenn ich mir die Serie ansehe und angeblich 200 Millionen, da würde ich gerne mal die Abrechnung sehen, ehrlich gesagt. Also ich möchte nicht wissen, was da noch offen, also was da, was sind diese 100 100 Millionen sonstiges. Nee, nichts, nichts. Okay. Nein, aber das ich habe letztens ein paar so, weil der gute Fancy Review da gerade berichtet auf YouTube drüber gemacht hat über die Saw-Reihe. Da waren, hat er auch viele Bilder von den Making-ofs gezeigt und du hast dann wirklich auch gesehen, wie die so wirklich so Sets, so ein Teil, da gibt es dann so einen Keller und der geht aus dem Keller raus und der geht direkt aus dem Keller in so ein Büro rein und du denkst dir, wie haben die das gemacht, dass das so dieser Wechsel so flüssig ist und dann siehst du, dass die das einfach wirklich so gedreht haben, weil sie nur den halben Keller und das halbe Büro aneinander gebaut haben und einfach flüssig von dem einen einfach ins andere, wie einfach nur den Schritt in ein komplett anderes Setting gemacht haben und ich immer gedacht habe, wie haben die das nur so kameratechnisch hingekriegt und dann siehst du einfach, dass da einfach ein Kameramann mit so einer Art fast schon so einem Handy, das einfach nur an der Seite gehalten hat und der einfach nur einfach um der Ecke, also sich umdreht und einfach einen Schritt macht und einfach im nächsten Set steht und dann denkst du dir, wow, so einfach kann es sein. Aber die sind ja dann auch in Anführungszeichen gekillt worden durch die Filme, die noch günstiger waren. Da sind wir nämlich bei meinem Found-Footage-Ding, das waren dann diese Paranormal Activity-Dinger, die dann hochkamen.
Die fand ich doof.
Ja, ich fand, das waren ja wie so Suchbilder, gerade die ersten Filme, da hast du gedacht, wo bewegt sich gleich was, ne?
Ja,
weißt wo geht gleich hier was los? Also, das ist nichts, was du mehrfach gucken kannst, ne? Also, das geht mir auch so, aber ich fand das sind noch so Sachen, gerade so die ersten Sachen, paar Filme, die ich, auch wenn wenig passiert, die fand ich auch gruselig, weil ich dieses Geisterthema schon gruselig finde. Da gruselt es mich so ein bisschen. Später wurde das dann mit irgendwelchen Kulten und so, das ist dann immer doof. Aber da war es auch so, da haben die den Film auch quasi auch gekauft und der war so günstig, dass sie Nachdrehs gemacht haben, um den ein bisschen Geld reinzupumpen, weil die gesagt haben, so können wir den nicht ins Kino lassen. Weil der wäre einfach geil. Da reden wir über einen fünfstelligen Betrag. Weißt du, für einen Kinofilm und so, weißt du? Und da haben wir gesagt, da haben sie noch ein bisschen Geld reingepumpt, damit es nicht ganz so übel war und so. Die waren so arm, da mussten die Schauspieler ihren eigenen Vornamen verwenden. Also die hießen wirklich so, weil man gesagt hat, man musste keine Rollennamen merken und so halt, ne? Okay. Lennox, hallo.
Ja, hi. Tot.
Ja, Ende. Oh, im Nachhinein, fast hat er einen Nachnamen gekriegt. Ne? Also noch zwei Szenen weiter. Nee, aber das sind so Sachen, das hat dann durchaus auch bei mir funktioniert. Die reiten es dann halt Hollywood-mäßig durch, indem sie halt jedes Jahr einen Film machen und immer größer immer. Und irgendwann gehen sie dann schon weiter und sagen, und jetzt haben wir die nächsten und jetzt muss ein bisschen was noch kommen, um das Publikum wieder zu locken und so. Das fand ich bei den Freitag der 13. Filme immer so faszinierend, warum die so unterschiedlich sind, also auch von der ganzen Tonalität und dann gibt's ja diese Crystal Lake Chronicles, ne, diese Dokumentation über die einzelnen Filme und ich habe immer gedacht, ey, als wenn das komplett andere Leute mit komplett anderen Intentionen gemacht hätten, jeden Film und dann siehst du, es waren immer komplett andere Leute, die komplett andere Intentionen hatten und es wirkt einfach immer so, als er gesagt, wer möchte noch Geld verdienen? Ich möchte Geld verdienen, ja, dann mach doch den nächsten Film, der bringt dir Kohle. Mach ich, geil. Wirklich, so war das dann. Anscheinend halt, ne?
Ja. Ja, und aber das war auch lustig, weil das ist ja ein Property von Paramount gewesen eigentlich, weil es denen eigentlich auch total peinlich war irgendwie, ne? Die hatten immer Star Trek und Freitag der 13. Und Freitag der 13. war immer so das böse Stiefkind, was irgendwie Geld gemacht hat, aber uns eigentlich voll peinlich ist. Und die haben es, glaube ich, dann irgendwann komplett verkauft an Warner Brothers oder so.
Ich glaube, weiß ich nicht genau, aber Warner Bros., da ist es mit Sicherheit immer in guten Händen. Das sieht man ja auch an den ganzen Freitag der 13. Film seit 10 Jahren, ne? Was da kommt. Obwohl, das ist da auch so ein Rechte-Hickhack. Das hat ja das, und Probleme mit den Rechten ist immer schlecht, weißt du?
Das ist auch total schlimm, deswegen hat das so ewig gedauert hier mit Jason versus Freddy und so.
Und mit dem Spiel und das haben sie ja deshalb auch wieder gekillt, weil dann haben die eine die Figur an dem Namen Freitag der 13., die anderen an der Figur Jason, dann Jason als Kind, dann ist die Eishockey-Maske aber bei dem und so und dann denkst du dir, wir haben aber nur die Rechte an Freitag der 13., aber in Freitag der 13. gab es Jason nur kurz am Ende, da gibt es die Mutter, da ist es Pamela und wir wollen ja, wenn wir alle einen Freitag der 13. sehen wollen, dann wollen wir ja Pamela Voorhees in Action sehen, wenn wir ehrlich sind.
Natürlich.
Ne? Absolut, was anderes gehe ich da nicht rein. Keine Pamela, kein Gregor, weißt du?
Ja.
Ja, das ist so, aber das ist einfach so, da ist einfach so viel drin und es sind halt wirklich, man merkt der Erfolg, es sind so viele Filme, die einfach wirklich Fortsetzungsgeschichten sind halt, ne? Also, wo einfach so endlos, es sind ja wie Serien im Kino.
Ja, aber eigentlich sind das so Remakes, ne?
Ja, immer wieder, ne?
Dasselbe nochmal. Also gerade bei Freitag der 13., das war ja schon fast wie so James Bond irgendwie. Das ist immer so, du hast dann so am Ende, nee, oder am Anfang hast du eigentlich immer, bei den späteren, doch immer so das Ende vom Teil davor, ne? Und ihr habt's wie Jason wieder aufsteht. Also machst du immer den große Finale, wie er stirbt, und dann gibt's, das ist eigentlich der Anfang vom nächsten Teil, dass er dann doch wieder nicht tot ist oder so, aus dem Lake springt oder ja, so. Das so ein bisschen wie bei den Christopher Lee Draculas, die habe ich mal hintereinander weggeguckt. Irgendwie, das ist dann auch so, dann ist irgendwie. Die ich aber gar nicht mehr so gut finde, muss ich sagen.
Nee, das ist auch, seine Darstellung ist schon sehr, sehr prägend gewesen, ne?
Total. Und das ganze Dekor und so ist alles cool, aber irgendwie, es ist aber auch, ja.
Meinst du, hast da Anschlussfehler gefunden oder was bei den einzelnen Filmen?
Ja, ich weiß nicht. Ja, ich fand's einfach. Ich fand sie einfach dann doch lang irgendwie, ne?
Ja. Es war halt auch eine andere Zeit, obwohl diese Hammer-Filme, die haben ja schon so ein eigenes Look und Feel halt, ne?
Absolut. Aber das ist irgendwie nicht, das ist mir ein bisschen zu barock irgendwie.
Es fühlt sich so dekadent an einigen Stellen und so, ne?
Ja, ich mag halt nicht diese pseudorumänischen Dörfer aus dem Studio. Das ist irgendwie.
Das, mir das, alles das geht noch viel schlimmer, das darf ich gar nicht erzählen, da bin ich wahrscheinlich von der Filmbubble gejagt. Aber das Problem ist, bei solchen Filmen, dann denke ich dann in erster Linie immer an Leslie Nielsen an, in Mel Brooks Tod, aber glücklich, weil das einfach so persiflage ist. Dann denke ich mir, oh, er hat dieses große Haarteil und er geht majestätisch die Treppe runter, dann erwarte ich, dass der ausrutscht und fällt. Weißt du, das ist dann so ein bisschen, da killen einen so ein bisschen Persiflagen so ganz gut bei sowas, im wahrsten Sinne des Wortes killen sie einen. Halt, ne?
Ja. Ich glaube, den letzten Dracula, den ich gesehen habe, war der, also ist auch schon älter, aber es war der letzte, den ich tatsächlich gesehen habe, war von Dario Argento, Dracula 3D oder so. Der ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt oder so.
Also im Kino kann ich dir sagen, das war dieser, pass auf, Dracula 2000 mit Jared Butler. Mit Jared
Butler. Fand ich aber eigentlich ganz cool.
Ja.
Den fand ich eigentlich ganz cool.
Ey, total, aber der passte auch so extrem ins Jahr 2000. Der war eine einzige Virgin-Store-Werbung.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war alles in diesem Virgin-Store.
Ständig. Hier überall hast du dieses Logo von Virgin-Store gesehen. Mhm. Auch so, wenn er dann da stand und dann war dieses Kreuz in Licht und dann war irgendwo das Virgin-Logo. Oder das Mädel, die Mina Harker dieses Films, die hat dann in Virgin-Store gearbeitet.
Genau.
Hat
auch das T-Shirt. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, und das ist genau. So. Das ist so eine, ja, das ist so ein 2000er Ding halt total, ne?
Wes Craven Presents Dracula.
Das war noch dieses Wes Craven Presents, ne?
Mhm.
Genau. War am Set als, ne? War einmal am Set.
Ich glaube, der war nicht am Set.
Glaube ich auch nicht.
Ne, der war
so oft am Set wie Steven Spielberg bei Sequest, weißt du?
Ja, genau. Nee, es war einfach seine Firma da irgendwie.
Ja, aber dieses Presents, ja, gut, wenn du einen Namen hast und so, dann hast du halt einen Namen, ne? Und das ist
aber so. Ich habe nie Teil 2 und 3 gesehen.
Ich habe mich viel eher gefragt, das ist doch auch ärgerlich für den Regisseur irgendwie, oder? Wenn du einen Film als Regisseur machst und dann ist es dann Wes Craven präsentiert irgendwie, ne? Oder das war doch nicht Raven, da war doch, er hat doch nicht Regie geführt, oder?
Nee, das ist von Patrick Lussier oder
so. Stimmt, Patrick Lucio, ja, stimmt, hast recht.
Das ist dieser Kanadier, der ist eigentlich sehr talentiert, den hat Craven tatsächlich kennengelernt bei dieser Nightmare-Fernsehserie. Es gab ja mal eine Fernsehserie, Nightmare-Café, und ich weiß gar nicht, wie die bei uns hieß, Freddy's Nightmares oder sowas,
glaube ich. Wenn überhaupt halt, ne? Oder wahrscheinlich Albträume oder sowas.
Was gab's? Ich weiß gar nicht, gab's überhaupt jemals im Fernsehen? Na,
vielleicht ich meine auf VHS-Kassetten.
In der Bibliothek, genau.
Da gab's
ganz die, genau, ich. Da gab's das nämlich, ne? Und da hat der Patrick Lussier, der hat da wohl, der war da, das war da so ein total talentierter, der da irgendwie von Praktikant zum irgendwas aufgestiegen ist. Mhm. Und der hat dann, weil nämlich Craven natürlich auch kein Bock hatte, irgendwie diese Fernsehserie zu machen, so richtig. Und ich glaube auch, einfach Besseres zu tun hatte, ne? Ich meine, der war ja mal richtig gut im Geschäft, ne? Zu der Zeit. Das war ja so die Hochzeit von Nightmare. Und ich glaube auch, der Robert England ist da einfach nur einmal mit dem Flieger hingeflogen, hat dann alle seine Freddy-Szenen da gedreht. Ja, gut, der war doch auch mehr so der Cryptkeeper.
Ja, genau. Ein Cryptkeeper habe ich auch gedacht. Stimmt. Die Geschichten aus der Gruft, da bin ich immer noch latent auf die Blu-ray-Box scharf, ehrlich gesagt. Das wird irgendwann, wenn ich die mal im Sale kriege, wird die die Geschichten aus der Gruft Blu-ray-Box gekauft in der 18er Fassung. Also, das war auch diese Geschichten aus der Gruftnächte damals die wirklich, ich glaube, Sat.1 oder so kam.
Genau, Sat.1 hat die.
Da und dann die Nächte um die Ohren geschlagen, damit ich die Werbung ausmachen
kann. Ja, ich auch. Ja.
Das ist unglaublich, wirklich. Wir hatten einfach, es hätte einer von uns die Kassette aufnehmen müssen, wenn wir beide die nicht um die Ohren schlagen können.
Ja, müssen. Hätten wir mal gewusst, ne?
Aber da reden wir in 30 Jahren drüber, das habe ich damals schon gewusst. In 30 Jahren rede ich mit Lennox drüber. Wer auch immer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist jetzt, aber.
Aber tatsächlich ist mir aufgefallen, der Cryptkeeper ist so ein bisschen auch mein Role Model für die Maske.
Das habe ich letztens überlegt, als ich habe irgendwie den, es gab ja auch mehrere Filme dazu. Der Bordello auf Blatt ist nicht besonders gut, aber hier Ritter der Dämonen, der ist
ja, ganz ist geil.
Der ist wirklich ganz super. Geil. Und da habe ich auch, da habe ich gedacht, Mensch, ein bisschen, ja, genau, Billy Zane. Habe ich gedacht, ein bisschen hat es mich dann, ich musste da auch ein bisschen an dich denken, an die Maske.
Aber also dieser John Cassier, der hat einfach, der den spricht, ne? Mhm. Also im Original, der hat einfach so eine geile Stimme. Der hat immer so, ich meine, dieser Cryptkeeper, das ist auch so frei ab 12 eigentlich.
Ja,
wohl eher so, eigentlich doch ein bisschen eher ab 16 oder so. Aber irgendwie ist es so, dieser Cryptkeeper ist ja eigentlich so ein ganz Lieber, den willst du eigentlich nur knuddeln, obwohl er so ein Zombie ist, ne? Mhm. Aber der ist immer so latent aggressiv, also so unterschwellig, richtig fies aggressiv und so. Und das hat dieser John Cassier, ich finde, das ist so ein, eigentlich so ein Synchronsprecher, der auch so viele so Game-Synchron macht. Der hat auch schon den Joker gesprochen und alles Mögliche, ne? Also in so Games und in diesen Animated Series und so. Und der hat halt, der spricht diesen Crypt Keeper so richtig fies, so dieser kleine, so fast schon, wo du denkst, scheiße, ich mache hier Kinderfernsehen und ich bin da richtig sauer drauf, wenn ich einen Job habe jetzt.
Absolut, geil. Und ich finde aber auch seine deutsche Synchronstimme macht das sehr gut. Und ich dieses latent aggressive, ich kann mich immer noch an dieses Bild erinnern, wenn er dieses, er streichelt da so ein Kaninchen und sagt, du bist so süß, so unfassbar süß, und er streichelt jetzt immer fester und holt dann so diese Hacke bei raus, du bist so unfassbar süß, ich würde dich so gerne, du bist so süß, und, oh, ach ja, da seid ihr ja, meine kleinen Kryptis und so. Weißt du, weil dann immer dieser Weg mit, ach, oh, das Publikum ist schon da. Ja, ne? Oh, dann, ja, das kleine Häschen, hoppel mal weg, wir sehen uns später noch. Und so. Das ist so total hängen
geblieben. Welcome, Kiddies.
Welcome, Kiddies. Ja, und das war super. Aber hier Patrick Luciana, habe ich eben gedacht, dachte mir, was hier, der hat Scream, Purge und so gedreht? Nein, nur jeweils Folgen von der Fernsehserie. Von den
Serien. Ach so, ja. Ja, es gibt ja jetzt, genau. Was hältst du eigentlich von Horror-Fernsehserien? Ich finde, das ist der totale Untergang.
Ja, das ist nicht gut. Also ich sag mal, wer es nicht glaubt, der soll mal die Screen-Fernsehserie sich ansehen und sich die Maske nun mal ansehen. Das ist die Maske. Du darfst einfach keine Horrormaske haben, wo du latent überrascht aussiehst. Weißt du? Das ist einfach, guck dir die mal an von Scream, von der Fernsehserie, zumindest von der ersten Staffel. Da siehst du einfach, du darfst einfach nicht überrascht aussehen. Das sieht so latent blöd aus, so ein bisschen.
Ich habe mich nicht getraut, die zu gucken.
Nee, tu das auch nicht. Ja, ja. Ich habe aber Gutes von der Chucky-Serie tatsächlich gehört.
Das habe ich auch.
Ich habe sie nicht gesehen bisher.
Ich bin auch kein Fan von American Horror Story, muss ich sagen. Ich finde die super von den Schauspielern. Ich finde die total toll. Aber ich mag dieses amerikanische Laber im Studio. Das Problem ist, da kann ja noch so 18 draufstehen. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube halt nie, dass da was wirklich Fieses, Mieses passiert.
Ja.
Und ich finde Horror... Und deswegen der zweite Untergang ist für mich, sind so diese PG-13-Horror-Sachen. Ne? Da haben wir einen größeren Markt und so. Da habe ich auch keinen Bock drauf, weil ich finde, Horror lebt total davon, dass es so tut, als wäre das jetzt so krass. Also als, ne, vergiss es. Also, weißt du, Lennart brauchst gar nicht erst hinzugehen, schaffst du nie. Ne? Und dann ist es aber gar nicht so schlimm, aber du hast dann so einen Schiss gehabt, dass es dann doch spannend ist. Ne? Aber wenn ich natürlich schon weiß, es ist PG-13, oder wenn ich weiß, es ist von Netflix produziert oder so.
Oh ja,
die ja bist, oder noch viel schlimmer von Paramount Plus oder sowas. Ne? Oder noch schlimmer von Disney oder so. Ne?
Ja,
dann weißt du doch einfach, da werden es wahrscheinlich keine nekrophilen Zombies geben. Nee, das gibt's einfach alles nicht. Und das Krasse ist, es muss ja überhaupt nicht vorkommen, ne? Aber es ist einfach dieses Versprechen, dass es vorkommt. Das ist so wichtig.
Ja.
Ich hatte das mal gehabt, auch wieder früher diese UFA-Schachtelkinos. Da gab's da waren immer so diese kleinen, diese Schaukästen, wo diese Poster drin hingen, mit diesen 5 Aushangfotos und so, ne? Und also so Kino 1, Kino 2, ne? Oder die hatten manchmal so geile Namen, ne? So keine Ahnung, so immer so Alpha, Beta, Gamma oder sowas. Mhm. Hatten immer so komische Namen. Und da hieß, in einem Poster hing halt das Haus an der Friedhofsmauer. Und ich war halt, also ich hätte es selbst mit, glaube ich, falschem Kino mit der Eistrick nicht geschafft, da reinzukommen. Ne? Also ich war da einfach viel zu jung. Ne? Aber ich habe dieses Poster gesehen und diese Aushangfotos und ich habe nur gesagt, boah, also dieser Pitch, der hat mich so mitgenommen. Meine Erwartung war halt, dass ich sage, ich habe wirklich damals gedacht, wie kann man es überhaupt schaffen, mehr als 15 Minuten vor diesem Film zu überleben? Der muss ja so spannend sein, ne? Mhm. Weil du hast ein Haus direkt an so einem Friedhof voller Zombies. Mhm. Wie krass ist das denn? Ich meine, das ist ja spätestens nach 15 Minuten sind die doch alle tot, ne? Was? Also ich hatte einfach zu viel Angst, den Eistrick auszuprobieren, aufgrund des Posters, ne? Und das ist einfach was ich auch irgendwie geil finde. Ich habe den dann später gesehen und gemerkt, dass dann, ja, der Friedhof, das war eigentlich auf der anderen Seite der Straße, standen so ein paar Kreuze und das war dann der Friedhof. Mhm. Und die Friedhofsmauer gab es eh nie, die gab es immer nur in Deutsch. Der hieß im Original hieß ja irgendwie House by the Cemetery, also Haus am Friedhof, ne? Mhm. Aber nicht, die Mauer gab es nie, ne? Die gab es nur wieder in Deutschland. Also dieselben, wie auch die
Mauer gab es nur in Deutschland.
Die Mauer gab es nur in Deutschland.
Die Mauer muss weg. Ja, genau. Nee, ich weiß aber auch, was du meinst, gerade auch wenn ich
nimm das Glockenseil und zieh die Mauer weg. Genau.
Wenn ich sowas dann sehe, auch wie so Netflix-Produktion, das sind natürlich nicht alles so schlecht, aber dann habe ich immer dieses Mal nach Zahlen-Gefühl, weißt du? Mhm. Weißt du, so, da ist, als wenn so eine KI das Drehbuch schreibt, weißt du? Die sagt so, was muss da rein und so, was ist so der Hitmix und so.
Genau, ne? Und das muss das ja gar nicht so sein. Nee, aber die Erwartung killt es eigentlich schon.
Überhaupt nicht, aber es ist so, als wie wenn so bestimmte Versatzstücke, die in einzelnen Sachen gut funktionieren, die werden dann zusammengemischt, weißt du? Und das muss halt also wie so abgehakt, also Sachen, die so passieren müssen, damit man sagen kann, das sind ja so die, hier bei unserer Kundenbefragung haben 10 Leute gesagt, das sind ihre 10 hier Signature-Moves, die sie in Horrorfilmen sehen wollen. Und die müssen wir drin haben, ob die nun zusammen Sinn ergeben oder nicht, das spielt keine Rolle.
Ja, wobei, das macht ja der Freitag der 13. Teil 8 dann genauso.
Ja.
Irgendwie. Also eigentlich das Gleiche, aber irgendwie...
Schafft er es anders, ne?
Ja, ich habe trotzdem irgendwie erwartet, dass es jetzt krass wird. Mhm. Und das habe ich ja irgendwie bei Netflix nicht. Nee, oder bei all den modernen, also sobald da so ein Major-Studio-Logo drauf ist.
Dann ja, ich hatte das auch, als ich diesen Megan-Film gesehen habe, ne, mit der tanzenden Puppe, wo ich auch nur gedacht, als ich diesen Tanz gesehen habe, habe ich gedacht, ach, guck an für TikTok. Ne? Und wirklich, und du siehst wirklich, man sieht es solchen Filmen an, dass solche Sequenzen einfach für TikTok gedreht werden mittlerweile, weil das halt so angesagt ist, Wednesday ist richtig, ne? Die auch diese Tanzszene hatte, die dann auch so viral gegangen ist, und das ist natürlich eine super Werbung für die Serie, ne? Und aber das ist halt auch eindeutig eine Szene, wo sie gesagt haben, wir brauchen hier einzelne Szenen, die halt auf TikTok viral gehen. Halt, ne, das als Werbemittel. Weil kennst du, dann siehst du dann so, wenn du so TikToks, ich guck's ja auch manchmal, weißt du, den Abgrund der Hölle, gucke ich da so durch und dann ist immer dasselbe. Dann haben sie den Titel nicht reingeschrieben, du hast halt irgendeine Szene, die krass ist, dann guckst du in die Kommentare und dann liest du erstmal 500 Mal, wie heißt der Film, bis irgendwer unten dran sich erbarmt, mal zu sagen, das ist der und der, ne? Weißt du, und so, und dann denkst du dir so, okay, dafür habe ich jetzt 500 Mal gelesen, what's the name of the movie, please? Weißt du? What's the name of the movie, please? Das wäre auch so. What's the name of? Das tun sie ja absichtlich, damit ich genau noch ein bisschen Screentime mache und dann hin und her. Es ist einfach so, es ist ein Teufel. Das ist so meine persönliche Hölle. Das ist so wie als vor ein paar Jahren diese Facebook-Filme, Horrorfilme in waren. Was mich auch latent fasziniert hat, wo sie einfach so wie so in so einer Zoom-Konfi, weißt du, wo dann so Freunde miteinander gesprochen haben. Und ich bin da total fasziniert davon, dass man das schafft, daraus einen 90-Minuten-Film zu machen mit einem Bildschirm, mit einer Bildschirmaufzeichnung im Prinzip.
Das waren diese Unknown Caller oder nee, wie hießen?
Ja, Unfriend und solche Geschichten.
Unfriend, genau.
Und
Unknown Identity.
Genau. Ne? Sowas, ich weiß nicht, auf jeden Fall
Unfriend irgendwie und so, ne? Genau.
Also diese Filme mit Videokonferenzen und Pipapo und dann ist einer von denen der Mörder oder alle müssen dann was tun und einer
von anderen verschwindet. Die sind ja auch so eine Art Variante von so Found Footage.
Ja, ist eine Variante, aber kann man nicht zu viel von machen, aber das in einen 90-Minuten-Film irgendwie hinzukriegen, dass man doch dann dranbleibt, wenn du nur einen Bildschirm siehst davon, von den Interaktionen der Typen über die Webcam untereinander, das finde ich schon beeindruckend. Ich meine, und wenn man da so mal überlegt, ich hoffe, ich erzähle es immer nicht falsch, aber bei Millennium gab es doch auch die Folge mit dem Killer, mit dem Webcam-Killer. Also mit und das war 97.
Ja, ne? Klar. Ja, weil klar, das ist immer so die Sachen, vor der man jetzt so Schiss hat. Deswegen kommen ja jetzt überall die KI-Killer vor, weil alle liest ja auch, da hat Untergang des Abendlandes und deswegen muss das jetzt kommen, so wie damals die VHS-Kassette. die war ja damals unter die Videothek war ja
das. Der Zentralversand der VHS-Kassetten sagt dieses DVD ist scheiße, ne? Nur Band ist wahr. Und weißt du, da wären auch sicher auch als CDs rauskamen, da gab es sicher so Werbeaktionen. Gut, wenn es da Social Media gegeben hätte, dann wären da so Leute gewesen, die so einen Bleistift gezeigt hätten und eine Kassette und gesagt haben, wir wissen noch, was das bedeutet. Weißt du? Genau. Weißt du? Wir sind cool. Nein, aber du hast recht, heute sind es sowas wie KI-Killer und so. Aber ich bin dann schon fasziniert davon, da trifft man auf durchaus viele Perlen. Man muss natürlich als Horror-Fan auch irgendwann kriegt man, finde ich, so ein Gespür dafür, wenn man sich so mit diesem Genre sehr beschäftigt, was man gucken kann und was nicht. Ich sehe meistens, also ganz selten noch wirklich Grütze, weil ich mir aber auch viel nicht ansehe. weißt du, da kann man schon so abschätzen, wie du schon gesagt hast, hier, wenn es irgendwie der Fischer King auf Netflix oder irgendwie sowas ist oder so, ne? Nur sein einziger Kampf ist der Kampf gegen die Realität. Weißt du, da denkst du, weiß ich schon, gucke ich mal eher nicht, ne? Da gucke ich mir mal eher den und den Film an und so, ne? Also deshalb passiert mir auch selten, dass ich noch so richtige Grütze da filme. Und ich bin, man ist ja als Fan auch bereit, viel zu akzeptieren. Im Gegensatz zu anderen
Sachen,
ne? Genau,
das habe ich auch gesagt. Ne? Genau. Also bei jedem anderen Genre würde ich dann voll sagen, hallo, was ist das denn? Da würde ich selbst die großen Klassiker nicht gucken oder so, aber hier sage ich, ja gut.
Also, kann man mal gucken. Was mich latent aktuell fasziniert ist, da wäre ich einfach nur gerne im Hintergrund dabei, wie irgendwie das Studio, also das Studio, was jetzt den neuen Exorzisten produziert hat, überzeugt wurde, eine 500 Millionen an Rechten auszugeben für das Exorzist-Franchise und die Verpflichtung, 3 Filme mit einem Budget von über 100 Millionen zu produzieren. Und der ist ja völlig daneben, der ist ja völlig in die Hose gegangen, der erste. Also wie da im Hintergrund die Verhandlungen ausgesehen
haben. Stimmt das einfach nicht.
Nee, ich hoffe, ehrlich gesagt, weil da, also der Typ hat keinen Job mehr, weißt du, und wird nie wieder einen kriegen, der gesagt hat, Leute, wir könnten für eine lächerliche 500 Millionen das gesamte Exorzismus-Franchise kriegen.
Naja, aber vielleicht war der halt clever und vielleicht hat der da irgendwie 2% von bekommen.
Stimmt.
Und jetzt ist ihm jetzt einfach egal, weißt du, dass er nie wieder einen Job kriegt.
Oder er gehörte, oder seine Frau arbeitete für die Firma, die Rechte verkauft haben.
Genau.
Ich möchte das glauben, weißt du? Weil ganz ehrlich, da habe ich auch festgestellt, in keinem anderen Genre funktioniert wirklich viel Geld bei mir so schlecht wie in diesem Bereich. Weißt du, so, wenn ich schon sehe, da ist ein Horrorfilm, der kostet 100 Millionen oder so, da weiß ich schon, oh nee.
Das ist wieso ab 12? Also dann.
Das ist okay. Stimmt. Da sehe ich, seh ich schon ab 12, ohne Eltern. Ne? Also, nee, das ist, also, das
und dann gibt's noch irgendwie so eine Version, wo dann groß drauf steht, unrated oder so, weil dann irgendwie noch 2 Szenen wieder reingeschnitten wurden oder so, ne? Und dann ist es aber, es wäre die halt nicht mal ab 16.
Ich möchte mal wieder einen Film haben, wo, ich guck mal, weißt du, ich bin 43, ich möchte einen Film haben, wo man sagt, ich darf nur noch jetzt auch nur noch mit meinen Eltern da rein. Weißt du?
Das ist geil.
So, ja. Sorry, du bist einfach allein viel zu instabil, um den zu gucken. aber auch sowas, weil du vorhin gesagt hast, gruseligster Film aller Zeiten, sowas haben sie natürlich auch schon in den 60ern und 70ern natürlich gemacht, ne? Und diese Geschichten von Leuten, die da Herzinfarkte in Kinos bekommen haben, oder ich habe da auch mal einen Bericht gesehen, auch sowas wie Leute, die dann, ja, da musste das Kinopublikum eine irgendwie eine Verzichtserklärung unterschreiben und so, und dass man, ne, gesagt hat, nur die 10 härtesten kommen wieder raus, wie bei der Donnerkuppel und so halt, ne?
Weißt du, und das und wo die dann auch so Krankenschwestern direkt so wird. Das fände ich halt auch mal geil, ne?
Das wäre geil.
Das muss man eigentlich auch nochmal machen.
So eine Blutdruck, permanente 24 Blutdruckmessung, während du den Film siehst und so, weißt du? Das wäre, wo da Krankenschwestern bereitstanden und so halt, ne?
Ja, sich auch immer natürlich so sehr aufgeknöpft und so.
Ja, natürlich. Das gehört ja auch dazu
halt. Das ist das Genre halt, ne?
Es ist das Genre, aber es hat auch viele auch auf der Abseits der Killer große Figuren dann beigebracht. Also Jamie Lee Curtis, Laurie Strode beispielsweise, ne?
Ja.
Sie hat vielleicht nie ganz so die Aufmerksamkeit bekommen, aber sie war so die große erste Scream Queen so richtig, also abseits von Psycho halt und so, ne? Was ihre Mutter war, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja, das war ihre Mutter.
Also ja, aber das sind auch so,
weißt du, in the family.
Man sagt dann immer so bei wenn man dann sagt, oh, früher so starke Frauenfiguren, dann kommt man immer schnell zu Sigourney Weaver und so, ne? Alien und sowas, ne? Und aber
glaube ich, ganz ehrlich, bei Horrorfilmen waren die eigentlich Standard.
Ja, also total. Das Final Girl.
Genau, das war eigentlich immer schon so. Das war ja schon, bei Tanz der Teufel war es ja quasi die Verarsche da drauf, ne? Dass die dann gesagt haben, wir nehmen jetzt mal den Mann, und der kreischt aber auch die ganze Zeit. Ash ist so einer, der immer so rumkreischt.
Ja,
ne?
Und Ash.
Und das war so absichtlich so gemacht
eigentlich. Ja, und das war ja die eigentliche Abkürzung für Ashley.
Ja, siehst du?
Ne? Also das ist, Bruce Campbell, Alter, was haben wir die alle geliebt, ne? Oder
lieben
die heute noch, wenn wir von Bruce Campbell, was ich mir da von Bruce Campbell alles angesehen habe, Man with a Screaming Screen, Man with a Screaming Brain oder Running Time, Untertitel Time is Running Up. Weißt du, oder auch hier My Name is Bruce, was
mein
er gedreht
Name is Bruce,
hat.
Genau,
oh, ich liebe den.
Ja, wo er dann sich selbst spielt, ne? Und dieser abgehalfterte Schauspieler ist, den wir dann fragen, wenn es dann irgendwann wirklich was passiert.
Alles mit dem geguckt, Baba Hotep und sowas. Ja. Natürlich, klar, alles großartig und so
das
halt.
Ist
ne?
Wirklich total großartig. Ja. Also das ist, ja, das gibt's. Ich bin ja auch, warst du mal auf so Filmfestivals?
Nee.
Richtig geil. Es gibt dieses Fantasy Filmfest, das ist eigentlich fast total Mainstream. Ist jetzt auch wieder, glaube ich, nächstes Wochenende irgendwie in Köln. Ist es zum Beispiel, das ist aber in mehreren Städten, das ist in Berlin, Frankfurt, in München, also es sind einige Städte, in Hamburg, und da ist es, also jetzt ist so diese White Nights, nennt sich das. Das ist nur ein, so ein Wochenende. Da laufen dann so 3 oder 4 Filme pro Tag oder so. Aber dann gibt's auch dieses Richtige. Und das ist so im September. Mhm. Und da laufen dann immer so, ja, es geht eine gute Woche, ne? Und da sind dann teilweise eben auch Gäste dabei. Mhm. Und ich war auch irgendwann mal auf, aber das ist trotzdem kein richtiges Festival, weil das alles so Filme sind, die sind schon mal meistens auf anderen Festivals irgendwo gelaufen, mhm. auch so internationalen, großen Horror-Festivals, wie zum Beispiel in Sitges. Da war ich einmal, das ist halt, das ist so ein Fischerdorf direkt bei Barcelona.
Barcelona.
Und das ist richtig geil. Das ist so ein, du hast eigentlich dieses Dorf und es gibt da nur so Tapas-Kneipen und dann es gibt so, ich habe dann irgendwie mein Hotel nicht mehr wieder gefunden, weil es da keine gerade Straße gibt und ich dann immer sagte so, weißt du, links muss ich ja wieder da sein, aber nicht in Sitges, da bist du irgendwo, ne? Mhm. Und da gibt's quasi auf dem bisschen höher gibt's das Festival-Hotel und das wird dann halt komplett, da ist ein großes Kino und da werden dann auch die Stars einquartiert und da ist es dann so richtig so mit Security und da sind viele internationale Stars. Ist auch der größte spanische Independent-Verleih Filmax, die haben dann da irgendwie alles so geschmissen und so. Da wirst du dann so mit Limo und rotem Teppich, also richtig groß.
Wow.
Und also, ja, und da sitzen halt an der Bar, sitzen dann diese ganzen Horrorgrößen und so, das ist einfach sehr geil. Und ja, aber dann ist in der ganzen Stadt, in allen möglichen Kinos oder was man zum Kino machen kann, laufen dann Filme. Und die laufen dann immer mit spanischen Untertiteln und teilweise katalanischen Untertiteln und englischen, die haben dann so 3 Untertitel oder sowas, ne? Und ja, und es ist halt immer, du kannst zwischendurch schnell mal ein paar Tapas essen gehen und so, ist einfach sehr geil. Und dann ist diese ganze Stadt, jedes Schaufenster ist irgendwie, hat so Deko, die irgendwas mit Horror zu tun hat. Also die haben dann irgendwie da so ein blutiges Messer und hier noch irgendwie cool. So Tanz der Teufel Poster cool. Und so, ne? Du bist einfach in deinem Horror-Mekka, ne? Und das ist einfach geil, ne? Das
sehr
ist einfach,
geil.
Das ist einfach, da willst du nicht mehr. Und sowas gibt es auch in Portugal, da wollte ich immerhin, das nennt sich irgendwie Motel X oder so.
Natürlich, Bates Motel.
Weißt du? Natürlich, ne?
Bates Motel X.
Genau, und das ist auch so ein Ding halt, ne? Und das gibt's auch in Brüssel, gibt's so ein bekanntes und so. Und das ist einfach echt cool, wenn du auf solchen Festivals bist, weil da eben auch die Regisseure dann halt so sind, ne? Mhm. Und dann die erzählen, und das hat so, findet das die Filmfest auch zum Teil, aber dann hast du halt mal so richtig so das Gefühl, du bist, das ist dann jetzt nicht wie auf so einer Comic-Con, wo du dann halt irgendwie dann so ein Panel hast, wo du dann für bezahlen musst oder so, sondern du bist dann, wenn du dann für das den Eintritt gezahlt hast für die eine Vorführung, dann siehst du die halt.
Ja, ne?
Und dann
klar.
Kriegst du auch mal, wenn du Glück hast, kriegst du auch ein Autogramm oder so, ne? Weil das ist ja jetzt nicht James Bond, ne?
Das ist klar.
Geht noch alles, ne?
Ja, aber das ist schon sehr geil. Schon geil, muss man sagen. Man hat ja auch das Gefühl, dass so die Leute, die diese Filme machen, auch so Fans sind wie man selbst halt, ne?
Ja.
Also vielleicht ist es auch ein bisschen blauäugig und so, und das ist so wie, weißt du, bei Comic-Verfilmung wird es auch immer, dass jeder Spider-Man dir erzählt, dass er mit den Comics aufgewachsen ist und alle Comics gelesen hat und die Erstauslage immer noch original gepresst bei ihm im Keller und seine Tante auch May heißt und so. Weißt du, möchte man hören, vielleicht ist es auch so, nicht immer, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass da auch so viele, die damit aufgewachsen sind, wie wir halt auch dann die geworden sind, die dann später die Sachen selber gedreht haben. Oder
also das hast du ganz klar
in
der Witcher-Serie zum Beispiel, da finde ich der Henry Cahill oder so, der ist doch so ein Typ, der so totaler Fan.
Ich finde das bei Chucky auch faszinierend, dass der Regisseur, also der Erschöpfer, das immer noch macht, also
Don Mancini.
Ja, ne? Genau. Don Mancini hat ja wirklich alle, bis auf dieses Chilled Play Remake vor ein paar Jahren, aber die gesamten Chucky-Filme hat er geschrieben, ich glaube auch als Regisseur, also zumindest ist er der Macher.
Viele dahinter. Davon.
Ja, nee, er hat alle gemacht.
Oder also alle gemacht.
Er ist für alle verantwortlich gewesen und jetzt auch die Chucky-Serie und jetzt will er auch noch einen Film machen. Nur dieses Chilled Play war halt wo auch mit so einem rechten Ding, deshalb heißt es nicht Chucky, sondern Chilled Play, weil der erste Film halt Child Play hieß und so.
Ja, genau.
Und deshalb konnten die das machen. Das ist dann auch wieder dieses Freitag der 13. rechte Ding. Aber Mancini hat dann diese ganze Reihe seit den 80ern irgendwie begleitet, durchgemacht und das komplett geleitet im Prinzip. Und das finde ich total faszinierend.
Ja, und der hat auch so einen schrägen Humor, der Typ, ne?
Das
ist einfach, also ich finde, die Chucky-Filme sind schon.
Ist auch schwanken wie alle.
Ja, das ist alles, ja, schwanken, ne? Schon, aber die sind halt auch ein bisschen echt schräg. Einige davon.
Ich finde immer noch die Szene, ich weiß nicht, welcher das war, wo Chucky in der Anstalt da ist und dann irgendwie diese etwas verwirrte Frau zu ihm nur sagt, mach dir keine Sorgen, Kleiner, du musst keine Angst haben. Und er, okay, ne? Ja, ist okay, genau. Für mich, dann beruhige ich mich jetzt. Das führt mich jetzt übrigens noch zu einer, ich glaube, damit wir es auch beenden, mit einer letzten Frage, die ich an dich habe, Lennox. Was ist dein Lieblingskiller?
Boah,
Lieblingshorrorfilm. Das musst du nicht beantworten, das führt immer zu Problemen. Aber was ist so, hast du ein Fave, wo du sagst, hier, das ist so, so über alles hinweg, so dass der, wo ich irgendwie so einen kleinen Crush drauf habe?
Also ein bisschen würde ich fast sagen, ich würde fast wirklich sagen, Freddy Krüger. Mm.
Dito. Ja, ja.
Weil, also erstmal habe ich Robert Englund tatsächlich mal getroffen.
Okay.
Und zweitens, aber das war mein erster richtiger 18er Film, den ich, also das war halt eine dieser vielen Kassetten, weißt du, die da so rumgingen. und dann finde ich glaube die Tatsache, dass es der erste Nightmare on Elm Street Film war, das hat mich echt geprägt, weil das auch ein wirklich guter Film ist. Ne?
Definitiv. Und ich war total in die Hauptdarstellerin damals verliebt.
Ah, die, genau.
Dessen Namen wir jetzt nicht mehr wissen.
Es fällt mir gleich ein wieder, weil ich habe da auch, der hat die ultramäßigen Crush auf die.
Total.
Die hat ja auch sonst nichts mehr irgendwie groß
gemacht. Das ging dann mit Heather Langenkamp.
Heather Langenkamp,
Heather, genau. Nancy, sie hat Nancy gespielt.
Genau.
Heather Langenkamp.
Und Johnny Depp hat da auch mitgespielt.
Ja, stimmt.
Nee, aber das war so, ich glaube, die Tatsache, dass, der hat mich halt wirklich geprägt, der hat mir so richtig in die Fresse gehauen, dieser Film, weil der hat halt wirklich bei mir hundertprozentig funktioniert. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und den fand ich wirklich, wirklich, wirklich spannend. Also das war schon wieder dieses Ding. Ich habe halt erwartet, dass da jetzt schon was kommt. Also da war ich also auf on edge. Da war das New Line Cinema Logo noch nicht durch. Ja, da war ich schon auf der Puls schon hoch. Aber dann war eben so, das fing ja mit so einem Nightmare an und da passiert ja eigentlich gar nicht so viel, aber das fand ich schon spannend, ne? Aber dann dieses erste Killing in diesem Haus, wo sie dann da so aufgeschlitzt wird im Bett und dann einmal durch dieses Zimmer da durchgeschüttelt wird, ne? Und dann da irgendwie so flatsch ins Bett haut und das ist halt so Blut überströmt und dem Typ, der noch daneben steht, dann irgendwie das Blut ins Gesicht spritzt und alles. Das war halt wirklich, also, das hast du so auch noch nicht gesehen. Das war halt ultimativ brutal und krass.
Und ich bin total cool mit der späteren Entwicklung, wo er so MTV-mäßig, wo er der Sprücheklopfer wurde halt, ne? Und das hat halt so an Robert Englund halt gehangen und den hat man gemocht. Dann hat man diese ganzen Sprüche gemocht. Dann auch so diese unheimliche Theatralik, die sie dann immer hatten. Weißt du, der Bastard von 100 Bastarden und so, ne? Was für eine harte, unfassbare Story. Weißt du, und dann denkst du so, oh, ja. Also das war, und das, also auch wenn ich trotzdem auch hier, klar, Jason, Freddy, Chucky, Michael, wie sie alle, irgendwie alle lieb hab, irgendwie.
Total.
Alle lieb hab, ist ein bisschen krank. Aber Freddy ist immer schon so der Fave gewesen. Und das war damals, als ich bei Freddy vs. Jason im Kino war, auch mit einem sehr, sehr guten Freund, der ist dann so das Team Jason, ich war so Team Chucky. Und das war Team Chucky, Team Freddy. Und das war, wir haben auch ein salomonisches Ende gehabt. Ne? Wir sagen immer, Mensch, gut, Jason hatte die Anzahl der Körperteile war am vollständigsten, aber Freddy hat zuletzt gelacht, also haben ja beide irgendwie ein bisschen was gehabt. Ne? Und das war ein Aufeinandertreffen der Horror-Ikonen halt, dieser Film. Ne?
Das war so geil, ich habe den Audiokommentar davon gehört, der ist ja von dem Ronnie Yu, ne? der auch den Chucky
seine Braut, also Chucky's Braut,
genau, ne? Pride, ne? Bright gemacht hat, ne? Und das war wohl so, dass in dieser Schlussszene haben die wohl, also dieser Kampf ja logischerweise zwischen Freddy und Jason. Und Freddy hat die ganze Zeit den armen Jason immer verarscht. Die hat die ganze Zeit nur so dumme Sprüche reingehauen. Und die haben da voll viel von rausgeschnitten, weil die Fans das irgendwie voll scheiße fanden. Es gab dann ganz viele Jason-Fans, die sagten, nein, der darf den nicht so fertig machen. Das ist voll kacke, ne? Und dann haben die ganz viel rausgenommen irgendwie. Das fand ich lustig.
Also. Ja, ich fand damals, ich habe ja auch, als der rauskam, 2003, jetzt auch schon 20 Jahre her, über 20 Jahre, da gab es ja auch immer diese Geschichten, dass es alternative Enden gibt, irgendwie eine Version, wo Freddy gewinnt, eine, wo Jason gewinnt und eine, wo beide so unentschieden ausgehen, war ja nicht so. Wir haben einmal, aber weißt du, was verselbstständigt sich dann und dann hat den einen oder anderen vielleicht ein zweites Mal ins Kino getrieben, in der Hoffnung, die andere Version zu sehen so. Aber ich fand auch diesen Boxkampf, den sie da gemacht haben, den sie zu Promo-Zwecken gemacht haben, der auch auf der DVD drauf ist, wo die beiden sich wiegen lassen und so und dann Jason interviewt wird und immer nichts sagt, halt logischerweise. Halt, ne? Das war großartig. Aber
Robert Englund hat ihn halt so geil. Der ist einfach so, das ist halt ein richtig guter Schauspieler.
Ja.
Aber der ist halt leider auch einer, der jetzt mittlerweile wirklich alt ist. Ne? Was heißt leider? Es ist halt so.
Ne? Ja, steckst du nicht drin, ne?
Nee, genau. Ich glaube, der kommt jetzt auch zur Horrorcon oder so. Ne? Und also ist auf jeden Fall jetzt wieder in Deutschland dieses Jahr. Aber auf so Cons trotzdem. Also es ist halt nicht das Gleiche, aber der ist halt nicht mehr so vital wie früher.
Ja, natürlich.
Aber der ist trotzdem einer, der einfach auch in anderen Horrorfilmen macht ja auch immer Spaß. Ne? Ich weiß, der hat den Urban Legends oder so.
Ach, der ist es auch einer. Oder Wishmaster oder so.
Wishmaster.
Ja, genau. Ja, da haben sie alle, da war ja auch Kane Hodder an der Tür und so.
Genau.
Weißt du? Das ist auch Freddy Krueger, Robert Englund ist dann auch so einer wie Ted Raimi, weißt du, immer wenn du den siehst, springst du auf und sagst, das ist Ted Raimi.
So im Film, ja, genau.
So, das ist Robert Englund und so. Und das
sind aber auch, der kann halt auch coole Sachen erzählen, ne?
Und ja.
Das ist ja, einfach geil und der ist einfach ein guter, richtig guter Schauspieler.
Ja, da passt das, man mag die Schauspieler oder viele zumindest oder auch hier Kane Hodder, da haben wir auch alle mitgelitten. Also er hat nicht immer Jason gespielt, aber wir fanden mit seiner Inkarnation ist man dann durchaus die Wahrheit sehr prägend und
total.
Das sind so, wenn ich dann Kane Hodder heute sehe, dann denke ich mir so, oh, wow und so, na, das ist schon cool und so. Das ist so eine Liebe für dieses Genre, die mich so mein Leben begleitet hat und die werde ich auch nicht mehr los halt und will ich auch gar nicht loswerden und so.
Nee, total nicht. Ne? Also genau. Ja. Nee, und heute habe ich tatsächlich Spaß dran, mir nochmal so Blu-rays zu kaufen ab und zu von so, weißt du, so remasterten, also meistens dann aus England oder sowas, ne, hole ich dann gerne so mit viel Bonusmaterial oder so und ziehe mir dann da auch irgendwie eine Woche lang das Bonusmaterial rein oder so, also immer mal so irgend so ein, keine Ahnung. Auch ich sehe mittlerweile total gerne so italienische Horrorfilme von Argento oder so dann im Original auf Italienisch und weil ich das irgendwie total lustig finde. Ich mag, das klingt irgendwie cool und bin also der totale Nerd, was das angeht. Also.
Ja, super. Ich sehe, ich habe hier genau den richtigen Mann dafür eingeladen. Nee, okay. Ich glaube, dann sind wir erstmal durch mit dem Thema. Wir könnten noch stundenlang darüber reden, aber irgendwann. Ne, wir wollen ja nicht.
Irgendwann ist das Band voll.
Ne? Einmal ist das Band voll und ich glaube, so 80 Minuten ist beim Horrorfilm eine gute Länge und auch für so einen Podcast hier eine gute Länge darüber. Das passt also ganz gut.
Was ich dir aber noch mitgeben kann, kurz, von wegen, wo du sagst, Found Footage. Es gibt einen Podcast, den ich im Horrorbereich, den ich richtig geil finde.
Ja.
Und zwar ist das Fürchtenlehren.
Okay.
Und die beiden, das ist Josh und Maike, die beiden, die haben so, ja, so fast schon wissenschaftlichen Anspruch. Also ich sag so fast, weil die sind keine Wissenschaftler, aber die über dieses Genre, die recherchieren da richtig viel und die haben so Staffeln, die nennen die immer Semester. Mhm. Und das dritte Semester, was jetzt anläuft, da geht's um Found Footage. Also deswegen, cool. hört da mal rein, es ist wirklich ein geiler Podcast.
Ja, ich habe, glaube ich, einen richtigen gefunden, der fängt an mit dem ersten Satz hier, der gute Nachtonkel Gregor. Damit haben sie mich. Also wenn es das jetzt das Richtige ist, damit haben sie mich. Ja, ich gucke mal, ob ich den finde und dann, wenn ich sicher finde, dann verlinke ich ihn auch hier in den Shownotes.
Alles klar.
Lieber Lennox, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war toll. Es war ein Blutbad der Gefühle mit dir, das hier zu besprechen. Hört den guten Lennox, hört Where's the Light, der Millennium Podcast, alles in den Shownotes verlinkt. Kauft, lest seinen Roman, erzählt mir, wie er dann ist und sprecht es mir ein. Nein, ich werde ihn irgendwann lesen. Ich habe ihn auf dem Kindle, versprochen, irgendwann.
Okay. Ne? Der ist auch gar nicht so lang, tatsächlich.
Das ist gut.
Das ist wie so ein Horrorfilm, weißt du?
Gute Länge, ja. In dem Sinn, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao.
Und gute Nacht.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.